Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
Ja, und damit sind wir bei der nächsten Folge verbunden mit dem Podcasten, einem etwas ramponierten Podcast und wahrscheinlich zum letzten Mal aus dem Pressezentrum in Barcelona. Hallo Carsten.
Hallo, moin, ja. Ja, heute machen sie zu hier.
Wie geht's deinem Gesicht und deinem Weinen und Knien? Du bist mit dem Roller verunfallt, ne?
Ja, ich bin ein bisschen sportlich um die Kurve gefahren, bei so einer schönen Abfahrt mit meinem. Und dann lag ich da irgendwie, hab mit dem Gesicht gebremst. Aber es ist alles okay, ein bisschen aufgeschürft und ein Indianer kennt keinen Schmerz, weißt du ja, ne?
Ja, würde Ben Ainsley das heute auch sagen?
Ach, das schien ziemlich gelöst eigentlich so. Ich meine, irgendwie so richtig sicher konnte er sich ja nicht sein, dass er sich das Ding nach Hause fährt. Aber wird schon zerknirscht sein, weil, naja, Niederlage ist nie so schön, ne?
Ja, und ehrlich gesagt, also, hatte ich das eigentlich getippt so? Nee, ich hatte 7-4 für die Briten getippt. Ich glaube, da schwang die Hoffnung mit, weil ich war irgendwie echt, ich weiß nicht, Team Ineos. Mir wäre das irgendwie, also ich hätte mich über den Sieg der Briten mehr gefreut als über die Neuseeländer. Weiß ich auch nicht warum, geht aber komischerweise vielen so, was ich mitgekriegt habe. Ja, tat mir dann auch leid, war aber dann irgendwie auch relativ schnell abzusehen, ne? Weil, also ich weiß nicht, ich habe das nicht jedes Rennen so verfolgt wie du, muss ich dazu sagen. Ich habe dann meistens irgendwie, wenn das vorbei war, YouTube angeschmissen und dann bin ich vorgescrollt. Das dauert ja auch ewig lang mit diesen Vorberichten. Und da ist ja immer so viel Pathos drin, Musik und hier und da. Und dann bis zum Start. Und wenn stand 1,20 bis zum Start, habe ich es irgendwie laufen lassen. Und meistens, weiß nicht, es war egal, ob die Neuseeländer vorne waren. Wenn die vorne waren, blieben sie vorne. Und wenn die Briten vorne waren, das kam mir nun auch ein paar Mal vor. Also die Startphase fand ich mal ziemlich spannend und auch wirklich cool zu gucken. Und dann war eigentlich immer das gleiche Muster, bis auf zwei Rennen. Dann denkst du, okay, dann ist es irgendwie, liegen die Engländer 80 Meter vorne, dann spulst du nochmal, weil du nicht das ganze Rennen gucken willst, irgendwie weiter, siehst du ja immer, dann sind sie irgendwie um die erste Tonne rum, dann ist Neuseeland vorne. Und dann spulst du weiter, dann sind sie 100 Meter vorne, dann spulst du weiter, dann sind sie 800 Meter vorne und dann denkst du, gut, das war's jetzt. Also, das war dann wirklich nicht mehr so richtig spannend, oder? Ja. Und was ich eigentlich sagen wollte, ich habe den Eindruck gehabt, die Neuseeländer hatten einfach das schnellere Boot.
Ja, das ist ja genau die Geschichte. Ich habe mich gestern noch lange mit beschäftigt. Ich wollte ein bisschen nochmal allgemeiner und dann ist zwischendurch der Strom von meinem Rechner irgendwie ausgegangen. Also bin ich erst, habe gerade nochmal geguckt. Das ist ja heute, wir zeichnen gerade am Sonntag auf und was ich da eigentlich geschrieben habe. Und ich wollte eigentlich nochmal ein bisschen genauer dann auch in die Daten gucken. Man kann ja immer im Nachklapp dann schon ein bisschen analysieren, ist es jetzt eigentlich wirklich so oder ist es nicht, weil ich habe auch ja oft geschrieben, die sind ganz nah dran und dann hier, ich habe immer einen Kollegen hier aus der Schweiz, von der neuen Zürcher, der Walter, der tippt sich immer in den Kopf, was ich da, was glaubst du jetzt immer noch, dass die besser sind oder so? Und ich sag dir, das sagen die Daten, also die sind nicht, natürlich sind die
Sag mal, was für Daten denn genau?
Also Daten, die quasi so ein Rennen dann analysieren danach, ne? Also den Eindruck, den du hast, den haben ja natürlich viele irgendwie, ne? Und im Endeffekt ist es aber oft dann, das Ergebnis sagt dann auch, wie beim Fußball ja auch, oft nicht über den Spielverlauf was aus. Und dann kann man schon sehr viel analysieren. Die Frage, sind die Neuseeländer einfach schneller oder wo ist der Unterschied jetzt eigentlich? Genau. Das muss doch diese einfache eigene Erklärung geben. Und dann kommt man ja oft dann und sagt dann immer, ja klar, die sind schneller. Nee, ist es aber eben nicht so einfach. Und diese Rennen, die jetzt zum Schluss auch mal gelaufen sind und gerade in den Vorstartphasen, da hat sich schon eine Menge entschieden. Und vorher, nein, ich habe ja auch gesagt, weiß ja nicht, ob auch 7-5 oder auf jeden Fall habe ich für die Briten getippt, weil ich.
Du hast 7-5, ich 7-4. Also du hast
eigentlich. Ja, sowas. Siehst du. Weil ich tatsächlich gedacht habe, dieser Vorstart macht mehr aus. Und man muss ja schon sagen, am Anfang war ich sehr ein bisschen geschockt, weil ich glaube, die ersten drei Vorstarts haben die Briten verloren, haben ja auch die Rennen dann verloren. Höhepunkt war ja mit diesem dramatischen Penalty da, wo sie fast die Schiffe zerlegt hätten. Da wäre dieser Merkus Cup fast schon zu Ende gewesen. Also wie knapp das war. Ja, das ging ja da wirklich um Zentimeter, dass sich die Foils nicht verhakt hätten, als beide ausgewichen sind, dann wären die rausgerissen und eins oder beide Schiffe wären da auf Tiefe gegangen. Also das hat man vielleicht gar nicht so richtig.
Was war denn da eigentlich genau los? Also,
ja, die sind halt aufeinander zugerast und dann irgendwann muss halt einer mal ausweichen, das waren dann die Briten direkt nach dem Vorstart, die waren einfach ein bisschen spät dran gewesen, die anderen waren schnell und
naja, dann ist immer das ja nicht so schnell gefunden oder wie. Scheiße, naja, du bist das Heft noch mal mit den Regeln drin.
Irgendwann ist ja der Punkt, ist ja wie beim weiß ich nicht, das war beim Fahrradfahren, wenn dann im Straßenverkehr kommt dir zwei Leute auf dem gleichen Seite entgegen, der eine will nach rechts ausweichen und der andere weicht dann auch nach rechts. Ach nee, andersrum, rechts, links und dann fährst du gegeneinander oder in den letzten Moment eben vorbei.
Hast du das
auch?
Ich
habe das sehr, sehr oft. und hier, diese Regeln hier sind, und beim Segeln sind dann auch dazu ausgerichtet, dass eben beide in die richtige Richtung oder voneinander wegdrehen. Und das ist aber nicht immer so einfach. Das heißt, die Briten wollten ausweichen. Und dann muss aber derjenige, der Vorfahrt hat, muss eben auch ausweichen. Dann kann er nicht einfach reinballern. So, und jetzt sind die in die eine Richtung ausgewichen. Dann hieß es aber, die Neuseeländer müssen denen aber auch Platz geben zum Ausweichen. Und dann ist es zu diesen so zwei Kreisen gekommen, wo am Scheitelpunkt sich die beiden quasi getroffen haben. Zumindest gab es einen Crash, einen virtuellen Crash. Also die haben halt quasi so eine Zone um sich rum, die nur die Schiedsrichter im Grunde sehen, wo es dann beep, beep, beep macht auf deren Schiedsrichter-Tool und wo es sagt, hey, das war eine Kollision. Und wenn, das ist quasi so eine Schutzkäfig, ein virtueller Schutzkäfig drum. Und die haben sind kollidiert und dann ist ein Penalty eben ausgesprochen worden. Also wenn es ein Tick weiter ist, dann kommt es zur echten Kollision. Das will ja natürlich keiner haben. Aber auch diese Situation wollte niemand haben, dass es so eng ist. Weil dafür sind die Regeln nicht gedacht. Naja, und irgendwann ist der Punkt, okay, der eine weicht aus und dann wechselt aber die Ausweichpflicht, weil derjenige, der quasi Vorfahrt hat, der muss eben auch ausweichen. Das ist auch wie klassische KVR, da kannst du ja nicht.
Manöver des letzten Augenblicks, ne, oder?
Ja, genau. So ein bisschen schon und dann die Frage ist, wo fängt dieser Augenblick an? Gibt man dem Gegner die Zeit zum Ausweichen? Das ist immer so eine Gummiparagraf und naja, und die Briten sagen eben, auf keinen Fall, als wir abgefallen sind, da sind die auch abgefallen, da kamen wir gar nicht mehr weg und haben sich tierisch aufgeregt über diesen Penalty, wobei man sagen muss, im Nachhinein der Schiedsrichter das hier klar erklärt, die Regeln waren klar. Das war wohl schon ein Penalty für die Briten, aber eben nicht so, wie es im Fernsehen eben aussah. Und da haben sich, glaube ich, alle sehr drüber erschreckt. Und naja, und da haben sie tatsächlich das war unnötig, dieses Manöver, auch von Seiten der Briten, das hätte man irgendwie anders regeln können. Und dadurch haben sie quasi mit diesem Penalty gestartet und haben dieses Rennen auch schon gewonnen. Also Start verloren. Start verloren, Rennen verloren. Und das war das dritte Rennen. Und dann dachte man, wow, es sind die ersten beiden gingen auch ziemlich sang- und klanglos verloren. Und eben diese Stärke in der Startbox hat nicht funktioniert, die sie ja überlegen gegen Luna Rossa ausgespielt haben. Und danach, ja, man muss sagen, glaube ich, danach alle vier Rennen, ich habe jetzt immer gesagt, man kann es am Fernseher nicht so gut sehen, wer hat jetzt eigentlich den Start gewonnen. Da habe ich schon, habe auch so, glaube ich, 12 Jahre Matchrace gesegelt und war dreimal Meister da. Also ich erkenne hier Muster, viele Kumpels von früher sehen auch, ey, das war doch genau so, hier, guck mal, wie beim Matchrace, wie früher. Also das ist jetzt wieder so, diese Matchrace-Regeln spielen eine Rolle und ist eben nicht wie beim CLGP, wo du ja Raumschutz startest, das ist diese ganzen, sag ich mal, Schach Spielfelder sind da irgendwie anders geartet, wenn du Raumschutz startest, aber hier ist es ja wieder gegen den Wind und du hast deine Leylines vorm Start und wer dann da Beschleunigung. Und das ist genau das Muster, was die Jungs da alle irgendwie kennen, wie was auch mit den alten langsamen Bleitransportern bis 2007 hatten, wo es darum geht, um Zentimeter Vorteile auszuarbeiten, wer gewinnt einen Start. Und dann hat, muss man sagen, da haben die Briten jeden Start nicht ganz klar gewonnen, aber immer Vorteile gehabt. Also das ist auch das, was ich erhofft und erwartet hatte. Aber es hat nicht gereicht. Und das war für mich jetzt wirklich die große Überraschung, weil, so wie du sagst, wenn man vorne liegt, kann man es eigentlich verteidigen. Und die zwei Rennen, die sie gewonnen haben, da lagen sie eben auch vorne. Und das eine ist zwar nochmal mit 7 Sekunden ausgegangen, aber da waren eben Winddreher im Spiel zum Schluss, dass sie die Neuseeländer nochmal rangekommen sind. Aber die können schon Rennen gewinnen. Und es ist nicht so wie bei den letzten America's Cups von Team New Zealand, die sie beide gewonnen haben in Bermuda und jetzt eben auch zuletzt in Auckland. Da hätten die irgendwo starten können. Die waren, ja, haben wir ja auch schon gesagt, gegen Luna Rossa 2021 mehr als einen Knoten schneller. Und dann hätten sie irgendwie hinterher starten können, hätten die auf dem Kurs irgendwo überholt, was ja auch passiert ist. Das hätte diesmal nicht gereicht. Also die waren schon über alles ein bisschen schneller, mehr so ein bisschen, aber überall so ein Fitzelchen in den Manövern. Und was ich gestern nochmal rausgehört, also dieses Rennen wieder, davor auch die beiden, dann liegen sie wieder hinten, also Neuseeländer jetzt immer, ich spreche immer von Dominanz der Briten in der Startbox, dann haben sie den Start wieder gewonnen, wo die anderen eigentlich rausfliegen müssten und meilenweit hinter sein müssten, dann kriegen sie einen Dreher, der auch jetzt in den Daten danach genau dokumentiert ist, wo du siehst, ey, das sind jetzt 10 Grad, 15 Grad Rechtsdreher und dann können sie da irgendwie leben, wie im vorletzten Rennen, wo sie sonst wegwenden müssten. Also da passt schon einfach viel zusammen. Man kann jetzt aber auch nicht sagen, dass es dann natürlich nicht, dass es Glück ist. Das sind Performance-Daten, die helfen natürlich dann auch dabei, wenn du bei einer Wende ein bisschen schneller bei rauskommst. Das hat sich durchgezogen. Also diese Wendestärke, die haben bis zum Schluss durchgezogen, dass sie da einfach ein bisschen ein paar Meter rausgeholt haben. Das ist aber.
Ja, weil ich hatte, wenn ich das geguckt habe und dann haben die Briten den Start gewonnen, liegen irgendwie, keine Ahnung, die haben immer diese Meter Anzeigen, ja, 80 Meter vorne. Mhm. Denkst du, okay, dann mal gucken irgendwie und dann spulst du ein bisschen vor, dann liegen so 50 Meter hinten und dann spulst du weiter vor, habe ich vorhin gesagt, dann liegen sie auf dem Final Leg irgendwie 1300 Meter hinten. Mm, das ist ja jetzt, klar kann man den Gedanken haben, gut, die sind einfach viel langsamer, aber ist dann Mischmasch auf allem sozusagen. Also die Neuseeländer sind besser gesegelt, hat das bessere Boot.
Also gestern war das wirklich, wirklich beispielhaft, weil ich habe ja auch dann mit Ben Ainsley noch gesprochen in der Mixed-Runde zum Schluss und sagte, du, das war wirklich ein brillanter Start wieder. Also wir haben sich jetzt zweimal nochmal vorgelegt, also es waren mehrere Manöver drin. Es wurde auch immer enger. Vorher haben die ja, wenn du dich, weiß ich nicht, noch so im Kopf haft gegen Luna Rossa ist einmal immer den gleichen Start gefahren, immer diese Boundary entlang, Vorwind runter und dann haben sich die Briten da vorgelegt und haben gewonnen. Fertig. Die haben ja gar nichts mehr anderes versucht. Und hier gab es jetzt Manöver noch und nöcher, teilweise.
Also ja, das fand ich auch, die Startphasen fand ich krass. Also das
eben, das war auch so mega spannend. Rund. Genau, und dann ging es auch wirklich so ein bisschen dann also darum auch entweder wir haben nicht gesehen, dass, wie gesagt, einer, wie klassisch beim Matchrace das schon mal passieren kann, einer genau vor einem startet und der andere wirklich sofort schon verloren hat. Also das haben die Neuseeländer sich immer gut rausgerettet. Es waren so halbe Situation, wo man sagt, oha, ne, normalerweise reicht das, um ein Matchrace zu verlieren. Viel mehr musst du nicht machen. Und das war tatsächlich gestern genauso bei den Briten. Da haben die Kiwis war schon, weiß ich nicht, 30 Sekunden vorm Start, war schon echt unter Druck. Wenden nochmal weg, die Briten hinterher, legen sich nochmal vor, ganz knapp. Naja, und dann haben sie diese sichere Legstellung beim Start und Neuseeländer müssen sofort wegwenden. Und ne, dann liegt Ainsley knapp 60 Meter vor, danach sind es 30 Meter. Und wenn die Neuseeländer dann irgendwie nochmal wenden müssen, dann verlieren sie ja eigentlich wieder. Dann wären es so wieder, wird man erwarten, es wieder 60 Meter hinten und dann fahren die Briten ganz normal vorne durch, zwei Bootslängen und dann guckst du wieder, genau war das die Beschreibung. Dann haben sie das in der Übertragung ja auch kurz umgeschnitten auf das Boot selber, irgendwie so eine Einstellung, wo du dann den Steuermann irgendwie siehst und dann schnappt wieder zurück auf diese Overall-Ansicht und dann statt 60 Meter vorne liegt plötzlich Neuseeland 15 Meter, statt 60 Meter hinten liegen sie plötzlich 15 Meter vorne.
Genau.
Wenden vor durch und das, hä? Was ist denn hier jetzt? Ich habe mir gestern echt noch und nöcher dann nochmal die Daten, die dann immer ein bisschen später zur Verfügung sind, angeguckt. Was ist denn da passiert? Ich habe auch Ben gefragt, was war denn da los? Ihr lag doch klar vorne. Ja, und dann, wenn du wieder reinguckst, da war ein Rechtsdreher im Spiel, also auch 10 Grad. Also wenn du dann rechts bist, wo die Neuseeländer hinwenden mussten, die konnten sich das ja nicht aussuchen, sonst hätte man sagen von, ja, die wollten die rechte Seite, wir haben den Start gewonnen, wir wollten da unbedingt hin. Das kann man nicht sagen bei diesem Start. Die mussten da hin, kriegen den Rechtsdreher und da sind sie plötzlich im Spiel. Das ist der eine Teil der Erklärung. Aber wenn du dann die anderen Daten siehst, nach dieser Wende waren sie wirklich über den ganzen Schlag nach rechts raus, fast also Knoten oder 2 Knoten schneller. Frag mich jetzt nicht, warum, das war vorher.
Aber das waren die oft, finde ich.
Nee, also auch das Rennen davor war eine klare Analyse, oder die beiden Rennen davor, da waren die Briten beim, was sagt man, beim Line-Speed, also beim Geradeaus-Speed, schneller, also VMG und Vorwind auch, die haben nur verloren in den Wänden. Das war das. Und unterm Strich war das dann auch dieses vorletzte Rennen. Da war ja, die waren VMG, glaube ich, das ist ja mal dieses Velocity Made Good, also in die Richtung, also den Wind quasi mit einbezogen, es geht nicht rein, Speed geht's dann, lagen die gleich auf. Und wenn, dann wäre ja was gut gemacht hat, dann die Neuseeländer in den Manövern. Und diese einen Knoten langsamer, das vielleicht in den ersten Rennen gab es das so. Also man hat da schon eine Entwicklung gesehen. Die haben natürlich getuned und ihre Software, alle haben sich entwickelt und auch die Neuseeländer sind besser geworden. Aber diese einfache Erklärung, die waren einfach langsamer, die gibt es nicht. In dem Fall allerdings doch. Und wenn Ainsley dann fragt, sag mal, wieso, ihr wart doch vorne, wieso sind die jetzt da? Dann sagt er, ja, da fragst du ihm was Gutes. Wir müssen ja nochmal die Daten gucken. Weiß ich auch nicht. Also der war sich schon klar, sonst wäre, dass sie da matchen können, also auf dem gleichen Niveau. Und aber noch viel dramatischer war eigentlich das Rennen davor, also das vorletzte Rennen, was sie dann verloren haben, sauber den Start gewonnen und die Neuseeländer, die normalerweise da sofort hätten wegwenden müssen, kriegen dann plötzlich das ist sogar ein 15 Grad Rechtsdreher in dem Moment, den die Briten noch nicht mehr kriegen. Das heißt, man sagt immer, die Schere geht auf, die können ja höher steuern, die anderen müssen abfallen und aus einer Position, wo sie sonst eigentlich abgeklemmt worden wären, können sie plötzlich leben. Das sagt jetzt alles immer nur so viel aus, dass es ist nicht so einfach, sie waren einfach langsamer. Aber es heißt ja auch was, wenn du jetzt immer den, guck mal, sind jetzt, wie viele Rennen waren das jetzt? 9? Wenn du am Ende 7-2 vorne liegst, dann kannst du auch nicht sagen, hey, das war jetzt Pech und dann haben wir den Winddreher falsch gekriegt. Aber ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte. Ja.
Und ja, du hast es jetzt erklärt, irgendwie, dann sind sie 15 Meter vor gewesen, aber dann sind sie halt im Ziel, haben sie wieder 1,5 Kilometer. Also das kann ja jetzt nicht nur an diesem.
Aber dieses, das genau, das ist ja der. Immer wenn die Neuseeländer, sag ich mal, hinten lagen, auch die verlorenen Rennen, dann sind sie halt nochmal rangefahren oder so, ne? Aber andersrum, wenn die Briten hinten lagen, haben sie halt verloren. Aber dieses letzte Rennen hat das auch wieder alles komplett umgedreht, weil wenn du dich erinnerst, oder ich weiß nicht, ob du da richtig gespult hast, aber in diesem zweiten, auf der zweiten Kreuz, also die lange schon wieder, weiß ich nicht, 300, 400 Meter hinten, auf der zweiten Kreuz sind die oben um das Tor absolut exakt gleich rumgefahren. 0-0-0 war da die Differenz. Das heißt, die Briten sind von hinten vorbeigefahren. Und die haben, der Fehler der Neuseeländer war, die sind unten am Lehtor, lagen so vorne, sind dann quasi um das von oben geguckt rechte Tor gefahren. Die anderen haben die Briten auf die linke Seite. Das heißt, die haben 2-3 Rechtsdreher bekommen auf der zweiten Kreuz und Autoridge sagte danach auch noch bei uns, ja, da haben wir dreimal sogar die linke Seite abgedeckt, das war immer falsch, haben da diese 400 Meter verloren und oben waren sie exakt gleich, also eigentlich war das Überholmanöver schon da und dann fahren sie oben an der Lufttonne halt um, der eine musste dann um die linke Tonne, der andere um die rechte Tonne und das war dann vormit wieder die falsche Seite. Also das sollte nur heißen, wenn die einen Dreher dann bekommen, dann haben sie eben auch aufgeholt in diesem letzten Rennen. Aber overall muss man sagen, natürlich haben die Kiwis das verdient gewonnen, haben eben, es ist ja auch niemand von den Profis, ich will hören, dass das Glück ist. Es ist ja dann eher Fortune. Aber wir wissen natürlich alle,
dass Fortune heißt aber schon Glück, ne?
Ja, aber Fortune ist ja für mich immer das Glück des Tüchtigen so. Also das erarbeitete Glück. Also
immer Glück ist Können, sagt man.
Ja, genau. Dass du im Grunde diejenigen, die gut sind, die alles dafür tun, die bekommen nachher auch das Glück. Wie man es jetzt irgendwie beschreiben, aber das ist dann meist als fair wird es dann empfunden. Okay, wieder Vergleich mit dem Fußball, klar, kann auch irgendwie einer, der sich hinten 90 Minuten reinstellt, kann dann die Null behalten und dann vorne vielleicht doch noch irgendwie ein Glückstor stehen, dann kann auch derjenige gewinnen. Das passiert beim Segeln natürlich auch, wenn du dann den einen Winddreher kriegst, obwohl du eigentlich viel, viel langsamer bist. Aber das war hier eben nicht so. Die waren schon sehr auf Augenhöhe, aber technisch und jetzt auch seglerisch. Beim Start waren sie jetzt zum Schluss deutlich unterlegen, fand ich. Also das hat sich wirklich bestätigt.
Ja.
Aber dann auf dem Kurs, also diese ganzen Entscheidungen, von denen ich eben sprach, die falsch liefen, wo Autorich sagte, oh, da haben wir uns links festgebissen, das war nicht gut, da haben wir ihnen rechts irgendwie eine Chance gegeben. Das ist vorher, als sie immer so weggefahren sind, auch dieses eine Ding, da waren wir im Stadion, auch glaube ich vorletztes Rennen, was sehr spektakulär war, fand ich. Dann fahren sie einfach dahin, wo der Druck ist. Man konnte den, das war auch nochmal so ein Unterschied, da war ja plötzlich ablandiger Wind hier. Da kannst du den Wind auf dem Wasser eben, konntest du hier viel besser sehen. Sei es auch mit den Lichtverhältnissen, das spielt ja auch manchmal eine Rolle. Also man konnte es relativ genau sehen, wenn so dunkle Bö übers Wasser kommt, was ich mir mal schwierig vorstelle bei 50 Knoten Speed. Also würde mir die Augen tränen. Okay, die haben ja jetzt ihre Brillen da irgendwie auf. Aber das heißt, als Führender waren eben einmal mal vor. Und dann haben sie gar nicht mehr Matchrace gefahren, die haben sich auf die anderen gelegt oder Windschatten gespendet, sondern ja, du konntest genau sehen, wenn da der Wind ist, dann fährst du als Erster da eben hin und der andere muss halt den nehmen, was er bekommt. Du musst halt gegenläufig arbeiten, also wenn der nach rechts fährt, der Führende, dann muss der andere eben nach links fahren, um hoffen, dass da was geht. Und wenn der aber vordere aber sieht, ey, da ist ja der Wind, da ist jetzt nicht irgendwie, vielleicht kommt da was oder hat mir mein Wetterrouter vor 10 Minuten gesagt, bis dahin dürfen sie vor dem Start ja noch Informationen bekommen, da kommt was Rechtes. Die können das halt genau sehen, fahren da genau hin, fahren dann, wenn, dann fahren zu der nächsten Dreher, nächsten Wind. Also man konnte es sehr gut auf dem Wasser sehen und dann erklärt das eben auch so einen Abstand von ja über einer Minute oder so, weil das ist dann 0, nix bei dem Speed, 10 Grad Dreher oder 5 Grad, 5 Knoten mehr Druck, was teilweise so viel Unterschied irgendwie war, machen da so riesige Unterschiede. Also da kommst du als jemand, der dann hinterher fährt, kommst du nicht gegen an. Aber naja, okay, die waren halt aber dann auch in der Lage, in Führung zu sein in dem Moment. Das hat sich immer so kurz nach dem Start halt entschieden. Und insofern gebe ich dir auch recht. Leider war das dann doch diese Rennen selbst im Nachhinein langweilig bis auf den Start. Deshalb waren wir ja auch, ich hatte schon meine Geschichte halb fertig, Mitte des Rennens, das letzte Rennen. Und dann gucke ich nochmal, die kriegen doch nochmal ihr Comeback. Also das, wie gesagt, diese zweite Kreuz, von der ich eben sprach, waren plötzlich dran. Das wäre eine super Geschichte gewesen, wenn sie jetzt doch mal nochmal zum Schluss so ein Überholmanöver schaffen. Aber das hat dann auch wieder nicht hingehauen. Wäre wahrscheinlich auch nicht dem gerecht geworden.
Der Tipp des Monats. So, eine kurze Rubrik zwischendurch, und zwar der Tipp des Monats. Diese Rubrik wird unterstützt von unserem Partner, der Firma von der Linden in Wesel. Von der Linden kennt wohl jeder Segler, der schon mal mit Farbrolle, Schleifpapier oder Spachtel am Boot gearbeitet hat. Denn von der Linden gehört zu den renommiertesten Unternehmen in Deutschland und Europa, wenn es um das Thema Lacke, Farben, Harze und Bootsbaumaterialien geht. Und vertreibt in Deutschland bekannte Marken und Produkte wie zum Beispiel West Systems, Epiphanes oder Allgrip. In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Monat einen neuen Tipp für euer Refit oder was immer ihr gerade so am Boot macht. Deshalb gibt Helge von der Linden regelmäßig Tipps per WhatsApp-Sprachnachricht.
Hallo Stefan, hier ist Helge. Du hast ja gerade gefragt, ob wir irgendwas wissen, wie man einen undichten Beschlag wieder festmacht und auch dicht. Ich sitze hier gerade an Bord auf dem Weg nach England in Seeland, in den Niederlanden. Hier regnet es eben auch. Und wenn ich jetzt überlege, was mache ich, wenn ich einen Beschlag neu festmachen muss, auch vielleicht nur gedacht provisorisch, meistens halten die Provisoren ja ewig, dann würde ich das Westsystem G-Flex nehmen. Das ist ein Epoxy, das auch auf nassen Untergründen ganz gut haftet und eine sehr gute Verbindung zwischen verschiedenen Materialien herstellt. Also Metall und GFK zum Beispiel, wie bei dir. Oder bei mir wäre es Holz und ein Metallbeschlag. So, und wenn ich jetzt eine lose Schraube habe, dann werde ich erstmal versuchen, so weit wie möglich diese alte Sache da irgendwie sauber zu machen und loses Material zu entfernen. Und dann nehme ich das Westsystem G-Flex, ein super gutes angedicktes Epoxy. Und dieses Material nehme ich dann und mische das. Und wenn ich Glück habe und eine Spritze habe, dann spritze ich das in diese Bohrung und dann kommt meine Schraube wieder rein. Nachdem ich die Schraube vorher auch noch mal so ein bisschen mit dem Material, mit dem angedickten Material so eingepinselt habe, sodass die Gewindegänge auch voll sind. Dann kommt es da rein und dann musst du nur noch ein paar Stunden warten, bis es ausgehärtet ist. Bei den Temperaturen, die wir jetzt haben, über 15, ja, über 20 Grad eigentlich immer, ist das kein Problem, hält ewig nachher und so würde ich jeden Beschlag eigentlich drauf machen mit dem G-Flex oder mit anderem Festsystem-Epoxy. Also, bis auf Weiteres erstmal. Schöne Grüße aus Seeland, Helge. Tschö.
Danke an Helge. Übrigens, wenn ihr Fragen habt zu allen Bootsbauthemen, steht euch von der Linden telefonisch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und berät euch gerne. Einfach anrufen unter 0281 3383 300. Es ist immer besser, einen guten Rat vom Experten einzuholen, als sich irgendwo in Foren schlau zu machen oder irgendwo Quatsch aufzugreifen. Also ruft gerne an oder guckt in die Shownotes, da verlinken wir die Seite www.vonderlinden.de. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast und die Werbung ist nun zu Ende.
Sag mal, und die, das war ja nach den letzten Malen, war es ja immer so Diskussionen, soll das so weitergehen, müssen wir da was ändern oder so, weißt du, in diesem Format mit, keine Ahnung, wie viel Rümpfe hat so ein Boot und es wird ja immer darüber nachgedacht, ob der Cup so gut ist, wie er ist, ne, so verstehe ich es immer. Was würdest du denn sagen? Geht das dann, das nächste Mal sieht das dann ähnlich aus oder soll da was geändert werden oder wie sieht es in, wann ist er, 4 oder 5 Jahren? 5 Jahren?
Nee, das steht überhaupt nicht fest. Ich hatte auch schon vorher mal eine Geschichte angefangen, was Grant Dalton im Falle eines Sieges eigentlich mit dem Cup vorhat. Und das ist eigentlich, das bewegt hier jetzt natürlich auch alle an, was, also der normale Ablauf. Die Frage ist ja erstmal, wer wird Challenger of Record? Und das, den gibt's jetzt schon, ist nur noch geheim, weil das ist ja immer der Ablauf, wenn das letzte Rennen des America's Cups beendet ist. Also in dem Moment, wo die Boote über die Ziellinie fahren, wird irgendwo der nächste Challenger of Record, sitzt da irgendwie auf dem Boot und macht seine Unterschrift. Also wir wissen jetzt gar nicht, wer das ist. Das ist schon passiert. Alle gehen jetzt eigentlich, ist ein offenes Geheimnis, dass es wieder die Briten werden, dass sie die gleiche Rolle einnehmen. Die haben sich sehr gut verstanden, Neuseeland und Engländer hier in diesem, anders als in Auckland, als ja Luna Rossa Challenger of Record war. Die haben sich ja total verkracht da, auch im ganzen Rahmen mit Louis Vuitton und
stimmt, ich erinnere Prada mich.
Und, ja, das war nicht mehr schön. Ich glaube, inzwischen, ich habe irgendwo gelesen, die würden auch wieder hier Max Sirena und Dalton würden wieder miteinander sprechen und aber mit den Briten und hier mit Radcliffe und Dalton, das ist wohl sehr gut gelaufen. Vorher war schon klar, dass sie sich alle Herausforderer und der Verteidiger darauf geeinigt haben, dass es wieder mit diesen Booten passiert. Die Boote werden sicher ein Update nochmal bekommen. Das wurde gestern auch einer, der Designchef war da in der Mixzone, hat immer ein bisschen erklärt, wie er sich das vorstellt. Also
wahrscheinlich jetzt E-Bikes da hinten rein, ne?
Also in gewisser Form schon, weil es sieht so aus, ob man nicht mehr mit den Grindern oder nicht mit den, Rudd-Grindern. Da, das finden wohl einige ziemlich doof. Vielleicht dann eher mit Batterien so, aber dass mehr Segler noch aufs Boot kommen, das war so auch so mit so seiner Aussage, das hat auch Dalton irgendwie gesagt. Also jetzt war ja schon die Geschichte, dass wahrscheinlich die Briten einen kleinen Vorteil hatten, weil die eben jeweils immer zwei von den Radfahrern, zwei Leute eben auch echt gute Segler waren. Die haben irgendwelche in den Manövern irgendwelche Knöpfe bedient. Das hatten die anderen nicht so gemacht. Das war der Vorteil, den man gegenüber Lunarossa zumindest ausgearbeitet hatte. Die Norseer sind offenbar einen anderen Weg gegangen, aber wir haben ja auch schon ein paar Jungs interviewt von den Briten, die das bestätigt haben, aber jetzt nicht gesagt haben, welche Knöpfe sie drücken. Also, und das kann man wohl jetzt, und vielleicht sagten auch, dass man ein paar Automatismen auch noch rausnimmt. Also viele von den Manövern, die waren ja automatisiert, wie auch immer die Teams das hinbekommen haben, weil so eine Selbststeueranlage und das ist ja ganz genau reglementiert, darfst du natürlich nicht irgendwie wie bei der Vonnie Globe, bei den, was dann komplett irgendwie der Computer irgendwie steuert oder der Autopilot. Das soll noch weniger werden und dass mehr seglerische Aspekte dann noch reinkommen. Ich weiß nicht, wie das dann aussehen, ob dann hasiert ein Segler drauf und statt zu treten, drückt er jetzt auf den Knopf und sagt dann, jetzt kommt der Baum rüber, Traveler. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Aber da machen sich Gedanken, das finden wohl viele doof, auch die Leute, die Cup-Segler selber. Und dann sagt er tatsächlich, der möchte das in 2 Jahren schon wieder machen. Und also Dalton.
Ach stimmt, das ist die Zeit ist gar nicht vorgegeben, ne? Die können das machen, wenn sie wollen, ne?
Ja, ob es das ist halt die Frage. Die müssen sich schon einig sein mit den Herausforderern, mit den potenziellen. Aber wir haben ja auch ein längeres Interview mit Stefan Kandler nochmal geführt von den Franzosen. Die sagen ja, der sagt ja dann auch, naja, wenn das in Auckland ist, ist ja schön. Also wenn die Norseen das jetzt wieder darüber bringen, aber da ließ durchblicken, dann sind wir wohl raus. Ne? Der ist als mit Orient Express sind die finanziert durch Sponsoren, haben eben nicht so einen Milliardär da im Rücken, denn die brauchen so ein hier Europa als Marktplatz auch, um ihre Werbebotschaft rauszubringen. Und wenn das irgendwo in Übersee ist oder also er sagte an exotischen Stellen, wahrscheinlich Saudi-Arabien fände er auch nicht so toll. Das wird ja immer wieder mitgespielt, nochmal. Dann werden solche.
Ja klar, weil die wahrscheinlich auch viel Geld zahlen dafür, ne?
Genau, würden sie natürlich. Ja. Aber andere, naja, es geht das Gerücht, dass noch 2 weitere Herausforderer kommen. Ich sag mal, Artemis Schweden, glaube ich. Da steht nun ja auch ein Milliardär irgendwie hinter. Der Artemis war ja auch schon dabei. Und Australier wollen gerne kommen, ob die das hinkriegen. Die waren ja schon mal sogar mal Challenger of Record und mussten dann wieder absagen, weil sie keine Kohle haben. Matthew Belcher war damals der Steuermann ja von der 470er Olympia Goldmedaillengewinner. Und das hat dann aber auch nicht irgendwie hingehauen. All das weiß man, es kommen wieder die üblichen Spiele, wer ist denn dabei und keine Ahnung. Aber das ist so der Plan. Und sie wollen, das sagen auch die Franzosen, mehr Zwischenregatten eben, dass einfach zwischendurch was passiert und nicht so lange Pause ist und zwar am liebsten eben auch mit den AC75, mit den jetzigen Booten, die ja durchaus spektakulär sind. Und er sagt, ja, warum nicht mal ein Fleet Race? Also wenn sie sowas, das sind jetzt alles die Diskussionen, ja, und vielleicht eben auch ein Fleet Race, das vielleicht schon für einen Louis Vuitton Cup Punkte vergeben, also dass sie nicht nur irgendwie solche Show-Regatten, wie sie jetzt da mit den kleinen Arten, die sind ja mit den AC40 2 Vorregatten gefahren, die eigentlich hopeless waren, eine da in Saudi-Arabien, eine hier auch nebenan in Spanien, wo die haben auch nichts zu tun gehabt, also nichts zu sagen gehabt für die Werte im Endeffekt, und die Amerikaner wollten gar nicht nach Saudi-Arabien, sondern sind doch gerade die Houthis da irgendwie aktiv gewesen, was sollen wir denn jetzt da? War schon ein Politikum, nachher haben sie gesagt, naja, oder haben das Thema dann weggenommen und sind dann trotzdem gekommen, um dem Protokoll Genüge zu tun. Also das sind alles so Überlegungen, möglichst schnell weiter. Und auch Ainsley sagt, vor dem Finale wurde er schon gefragt, ja, und macht der Radcliffe denn jetzt nun weiter? Und da sagte, er macht auf jeden Fall weiter, also er Ainsley, also das Projekt, da war noch nicht klar, ob Radcliffe das macht, aber das, was ich jetzt gehört habe, dass der auch weitermacht, allerdings mit einem, sucht er noch irgendwie einen zweiten größeren Geldgeber, so hörte ich dass das die Gerüchte sind, also, obwohl er es natürlich selber könnte, Aber die sind jetzt so nah dran, die Briten, und da wollen sie wohl weiter irgendwie Gas geben. Also das kann Spaß machen. Mal gucken, was sie da, sich da ausdenken.
Sag mal, was passiert denn nicht mit diesen Booten, wenn die dann, ich sag mal, weiß nicht, Alingi wird, werden die nochmal fahren damit irgendwie?
Ja, also das sagte auch jetzt zum Beispiel Kantler, das ist ja eher noch spannender, weil der hat ja quasi das Design-Package mit den, bei den Franzosen von Neuseeland gekauft. Das ist eigentlich auch ein gutes Beispiel, weil er sagte, naja, die haben ja genau das gleiche Boot wie Neuseeland, aber sie sind als erstes Team ausgeschieden. Neuseeland ist klar das beste Team. Hä, wenn die das gleiche Boot haben, wie kann denn das sein? Haben die so schlechte Segler? Nein, die sind ja als Letzter dazugekommen, haben am wenigsten gesegelt, und man, das zeigt eigentlich, wo die sich dieser Cup bewegt. Es ging darum, dieses Boot lernen zu segeln. Und auch natürlich.
Ja, das hatten wir ja schon mal im letzten Mal, das Thema mit dem Women's Cup und was alles so war. Klar, das war das Gleiche.
Richtig, okay, genau. Das ist noch extremer bei denen gewesen, aber hier müssen sie, weil sie bei den AC75 müssen ja auch selber Systeme entwickeln. Also die haben schon die Hülle bekommen, die Foils und so, aber die mussten ja noch, also die haben nicht diese Hydraulik da drin. Also jetzt sagt man zum Beispiel, die Neuseeländer haben besonders gut gewendet, weil die haben ja so ein zweilagiges Großsegel. Also ich weiß nicht, ob du dich mal mit beschäftigt hast. Und die haben früher
klar, sieht man natürlich auch.
Genau, also, das ist ja, eigentlich ist es diese starren Flügel beim SailGP sind ja wesentlich effektiver, also weil du ein richtiges Profil hast wie beim Segel, wie beim Flugzeug. Und jetzt haben sie das da quasi mit einem Profilmast gemacht, und dann haben sie quasi zwei Segelnuten, und die kannst du halt
mit diesem Lappen unten, die mal auf das Deck wischen.
Genau, die kannst du quasi biegen oder in eine Form bringen und so. Und jetzt haben die Neuseeländer aber tatsächlich beide, am Showtorn hinten beide, für beide Luf- und Lee-Seiten eine eigene Schot quasi dran. Das heißt, die haben sie an diesem Traveler einzeln verstellen können. Du ziehst dann das eine dicht und dann machst du das andere ein bisschen loser. Also kannst damit auch das an dem Profil variieren. Das ist zum Beispiel ein Feature, wo man vorher dachte, oh, ob das jetzt so cool ist oder keine Ahnung. Das hat sich jetzt als überlegen herausgestellt. Und damit konnten die aktiver in den Wänden das Profil verstellen. Das ist jetzt so eine kleine Mini-Erklärung für ein Design-Feature, was sie im Grunde zum Vorteil für sich irgendwie erarbeitet haben. Aber das sind alles so Sachen, klar, das hatten natürlich die Franzosen nicht. Das hätte man irgendwie sich selbst entwickeln müssen. Und das, also es geht nicht nur darum, um dieses Boot, sondern auch allein, wie wird dieses Ding halt irgendwie wird gesegelt. Und insofern sagte Kandler auch, ja, viele von den potenziell neuen Teams, die würden sich freuen, jetzt ihr Boot zu haben. Und sie freuen sich natürlich auch, dass sie ihr Boot haben, weil es als Designplattform der Neuseeländer nahe ist und es eigentlich durchaus krass schnell ist. Nur man muss es jetzt irgendwie, ihnen fehlte die Zeit, das irgendwie auszuarbeiten und auch die Leute vermutlich, um das alles zu optimieren. Und insofern ist dieses Boot aber ist jetzt viel wert für eine nächste Kampagne. Und die ist noch viel mehr wert, wenn der Cup relativ schnell wieder kommt oder auch Zwischenregatten. Weil, dann hat man eben auch gar nicht so viel Zeit zu entwickeln. Was natürlich die Neuseeländer, die würden wahrscheinlich gerne nochmal wieder schnell einen Cup machen, weil dann können die anderen den Rückstand nicht aufholen. Das sind im Grunde gerade die Spielchen, was wirklich passieren wird. Ich fand nur gestern, aber gestern mir noch die Siegesfeier angeguckt. Das war ja hier ein bisschen um die Ecke da im Race Village, und dann war ich relativ spät, weil ich eigentlich noch den Text fertig machen wollte, hat aber irgendwie nicht geklappt. Und dann war da diese Menschenmassen, und dann bin ich irgendwie, ich sag, wie komme ich denn hier rein jetzt hier mit meinem Kärtchen, meinem Medien? Und dann bin ich hinten irgendwie rum, bin so am Toilettenhäuschen vorbei und stand dann plötzlich irgendwie hinter der Bühne. Und dachte ich, oh, jetzt bin ich aber hier falsch. Und dann guckten die mir schon so an, ne? Aber das war dann ganz lustig, weil dann kamen diese ganzen Haka-Krieger, die neuseeländischen Maoris da raus, und macht so ein bisschen die hatten den America's Cup da mit ihren Speeren bewacht. Also witzige Szenen sind da abgelaufen. Also die ganze, das sind ja, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, aber man sieht die Maoris ja immer mit dem Kriegskanu da, haben das Schiff raus begleitet, und nein, es gehört ja wirklich wie so ein festes Setup zu dieser neuseeländischen Kultur. Hier in Deutschland würdest du sagen, ah, das ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg.
Ja, ich hätte mir gewünscht, dass also die Geschichte wäre für mich insofern toll gewesen, wenn du da hinten stehst, die rennen mit Speeren auf dich zu und du hättest erst mal zwei niedergestreckt, weil du diese Situation nicht erkannt hättest. Ja.
Das ist so ein bisschen, das war aber eher ganz anders und die kamen dann einfach mit ihren Zungen und das ist ja durchaus, ich finde das ja cool, weil und das verbreitet auch eine Stimmung nach draußen da immer. Am Anfang denkt man, man muss lächeln, aber dann siehst du ja auch die Segler, die stehen dann da ganz stumm und ergriffen, die dürften ja da nicht lächeln, weil das ist ja wirklich Teil der Kultur und ist auch ein wichtiger Part der neuseeländischen Kultur, dass das quasi ineinander verschmelzt, die Ureinwohner geschehen, auch die Sprache, und das haben die, soweit ich, wir waren da vor zwei Jahren, einen Monat durch Neuseeland getourt, das finde ich faszinierend, wie das da eigentlich glaube ich, gut funktioniert. Also es gibt andere Länder.
Also nicht so wie in Australien mit den Aborigines
und
sowas.
Nee, genau. Und das war der Call und das ist viel natürlicher. Naja, und hier siehst du auch, wie das ist jetzt nicht irgendwie gespielt, das kommt mir vor. Ich fand es so gestern lustig, weil auch dann haben sie ja auf der Bühne die Nationalhymne der Neuseeländer gespielt. Wüsstest du, wie die klingt? Also ich habe jetzt auch überlegt, habe ich so noch nicht gehört. Ich glaube, das ist irgendwie der Sprache auch. Und dann steht ja nun, naja, wie bei der Fußball-WM, da steht ja das ganze Team vorne auf der Bühne und jeder wird geguckt auf die Lippen guckt, aber auch mitsingt. Und
naja, wie beim Fußball, ne? Das war ja eine große Diskussion, ja klar.
Meine ich. Und dann merkte man doch, einige sind nicht so ganz textsicher und dann an Jörg Börling auch so seine Lippen so ein bisschen bewegt. Aber ich glaube, der konnte die schon. Der ist, glaube ich, nicht so der große Sänger. Aber dann war daneben natürlich sein Kollege Outridge, der in Australien ist. Und der war dann so ein bisschen, also der konnte es nicht. Der hat die Hymne so ein bisschen weggelächelt. Aber ist ein total cooler Typ. Aber naja, die auch von dem Rest der Community, die da vorstand, ganzen Neuseeländer, da war natürlich alles gebrandet, alle Leute haben da echt viel gefeiert, Riesenstimmung gehabt. Aber bei der Hymne, da waren doch einige, schienen so ein bisschen textunsicher irgendwie zu sein. Das scheint doch nicht so richtig angekommen irgendwie. Aber naja, ich fand nur in dem Backstage-Bereich, weil dann kamen die Jungs natürlich in ihrer Kriegskleidung dann runter von der Bühne und hinten haben sie dann erstmal die Jogginghose angezogen. Also es war irgendwie eine lustige Szene, fand ich. Und dann alles dann direkt daneben stand dann halt die beiden Jungs mit ihren weißen Handschuhen und dem America's Cup. Also irgendwie cool. Also das ist, die machen ja keinen riesigen Kult wie damals in Newport. Der New York Yacht Club hat das Ding da festgebolzt und da darf keiner mehr hin. Und ich weiß ja auch, wie gesagt, als ich vor zwei Jahren in Neuseeland war, dann haben wir auch in Auckland mal den Cup angeguckt. Naja, da gehst du einfach irgendwie hoch, steht im zweiten Stock, da ist keine Polizei oder irgendwie Security, die den Cup irgendwie bewacht. Da steht da irgendwie, daneben sind so ein paar Zeitschriften, flattern da irgendwie rum und dann kannst du dir den angucken. Und daneben viele Stühle aufgestapelt, als ob das so eine Art Audience war. Also kommt fast so ein bisschen lieblos rüber, andererseits aber auch einfach nur cool. Naja, es ist irgendwie nicht so das Wichtigste. Nett, also das drückte das alles so ein bisschen aus, wie die Kiwis damit umgehen. Und ich habe da auch erst ich habe den Briten schon die Daumen so ein bisschen gedrückt, weil ich dachte, das ist eine coole Geschichte, wenn die jetzt das mal wirklich gewinnen. Aber wenn du das jetzt so gestern, diese Stimmung da gehört, das ist schon nett. Und wie das hier auch Barcelona überflutet wird von den ganzen Fans, das ist ja durchaus eine kleine Weltreise, eine große Weltreise, hier wie anzukommen. Die reißen einen so mit. Also das war schon schön, ja.
Das war, ja, habe ich auch gedacht, viele Fans waren da, ne? Das ist echt. Sind die zufällig da oder sind die nicht mitgereist oder wo kamen die her?
Nee, ich glaube, ich hörte, okay, ist viel Community aus Europa, die dann einfach einen Abstecher gemacht haben. Aber es ist ja auch viel, also die Neuseeländer, die reisen schon gerne auch einfach mal nach Europa, um sich so generell sich das anzuschauen, so wie wir, weiß ich nicht, auch in Neuseeland, war es ja auch ein Traumziel. Aber
ja, wenn dann Oktoberfest, aber da kenne ich ihn nicht.
Stimmt. Nee, aber es müssen viele wirklich, die haben sich, klar, der Termin stand ja fest, die haben sich das vorgenommen, waren auch nur für das Event dann hier und ja, haben sich das ja, mitgenommen und die Stimmung ging vor, weil es gab ja nun in Auckland auch krasse Enttäuschung, dass es eben nicht wieder in Auckland ist. Das habe ich jetzt aber gerade gar nicht mehr gehört. Also irgendwie haben sie das inzwischen verstanden, dass das sinnvoll war. Auckland, Dalton hat ja auch gesagt, okay, entweder verlieren wir in Auckland oder wir gewinnen in Übersee. Da war schon mal noch gar nicht klar, dass es Barcelona wird. Und das hat sich ja auch so bewahrheitet. Und als er auf die Bühne kam, also da man hätte er denken, oh, dass da irgendwer pfeift oder weil es eben er war eine Zeit lang echt der Böse, der den Cup verkauft und aus Neuseeland wegbringt. Im Endeffekt hat sich alles bewahrheitet. Und wenn die das nicht in Barcelona gemacht haben, hätten, also Barcelona soll 75 Millionen Euro bezahlt haben dafür, dann hätten die nicht das Kleingeld gehabt, um gegen einen Milliardär wie Jim Ratcliffe dazu bestehen. Also muss man einfach mal so sagen, genauso ist es gekommen. Und es hat gerade noch so gereicht, muss man ja auch sagen. Alles richtig gemacht. Und Dalton ist der große Held, das muss man, der ist der Macher dieses Cups. Und der ist auch einfach cool, dieser knorrige Typ, der so einen gewissen Witz hat, auch irgendwo, wo der auch weiß, der kann echt Arschloch sein. Und jeder von den spanischen Bürgermeistern, die dann gestern ein bisschen ermüdend dann noch ihre Reden gehalten haben, die immer jeder sagt, und wir danken alle dem, na, die hätten fast gesagt, Gottfaser, aber so haben sie es nicht genannt, aber schon dem über Menschen, Grant Dalton, dass er das hierher gebracht hat und man weiß genau, ich weiß aus dem Hintergrund politisch, wie, das hat ja quasi die spanische Bürgermeisterin hat das damals hierher geholt und die haben sie, das war Teil ihrer Politik und in dem Moment, wo sie es dann hatten, dann wurde sie abgewählt und inzwischen ist ihr größter Gegner so, nee, das ist totale Scheiße, das Barcelona. Das ist ja hier viel mit diesem Katalonien und wie positioniert man sich? Jetzt findest du das alles irgendwie ganz doof, weil sie auch nicht mehr Bürgermeisterin ist. Also das ist hier auch sehr politisch die Frage, kommt es nochmal nach Barcelona? Ob jetzt, vielleicht ist auch die Frage, ob es, vielleicht will jetzt Madrid, ist plötzlich irgendwie im Spiel, also jedenfalls, dass es woanders hinbringen, also dass die spanische Regierung da jetzt sagt, ey, jetzt wollen wir jetzt wirklich einen spanischen Cup haben oder, also die finden das, glaube ich, ganz cool hier, aber da sind diese Katalonien und Spanien generell, diese politischen Verwirrungen spielen ja auch eine große Rolle, das überblickt man manchmal nicht. Auch
das. Aber Moment, Madrid wäre ein Binnenrevier.
Ja, nicht so Madrid, meine ich jetzt als Regierungsstadtteil, ne? Das ist ach ja so, quasi okay. Der Gegenpart so, okay. zu den Barcelona,
genau. Ich dachte wie schon, die machen jetzt Strandsegeln.
Ja, konnten wir es ja auch nicht. Aber ich fand zum Beispiel auch so eine Geschichte, dass ich sage, ey, sind ja gestern eine Superjacht aufgekommen, so viele Schiffe, das kann doch nicht sein, dass Barcelona, also die Frage ist jetzt auch, partizipiert Barcelona genug daran, das wird sich danach, wenn dann die Zahlen, also hat sich das gelohnt, 75 Millionen da auszugeben. Und dann denkst du, hey, die fahren doch alles diese Superjahre rum, das muss doch einen Riesenboost oder auch für Barcelona geben. Ja, aber die fahren ja, das war auch so eine Diskussion, der Hafen, wo die Superjachten im Grunde dann nachher festmachen, der ist in privater Hand. Da ist halt, da bekommt Barcelona gar nichts von. Die mussten vorher lange diskutieren, ob die überhaupt wollen, dass der America's Cup hierher kommt.
Ach so.
Und das Geld, was quasi der, sag ich mal, der normale Hafenliga, hier Herr Bertarelli mit seiner Wawa, der hier immer ständig rein und raus fährt, was der bezahlt, das geht gar nicht jetzt nach Barcelona, sondern irgendwie an diesen Hafenbetreibern, Konsortium, keine Ahnung, diese Superjachtszene, da hat Barcelona erstmal gar nichts von. Aber das, ja, das muss ich jetzt im Endeffekt, das ist wohl noch offen, ich glaube, Dalton würde schon gerne, macht ja auch Sinn, weil es gibt hier Infrastruktur, ist dabei, aber es, offenbar soll auch wieder Valencia im Spiel sein, da gibt es natürlich auch Infrastruktur von damals noch, also wenn vielleicht, das sind jetzt alles noch Gerüchte, die ich jetzt gerade hier so gehört habe, das wird in den nächsten Tagen sich noch viel mehr verdichten, wo es denn dann im Grunde hingehen soll. Und
genau, wollte ich fragen, wann weiß man denn, wie es weitergeht, wann wird das veröffentlicht?
Ja, ich denke, Dalton sagte auch möglichst zeitnah. Das ist nicht immer klar, wenn beim letzten Mal das auch lange gedauert. Nee, gar nicht davor. Ich meine, dauert es bis zum Jahr oder bis, wenn du dich erinnerst, bis es Barcelona feststand, da war ja auch noch wie gesagt, wurde er gespielt. Erst dann war noch Malaga im Spiel. Ganz lange war irgendwie Cork auf Irland. Klar, dann war immer dieses Thema. Saudi-Arabien oder so. Dann waren, glaube ich, vier Dinger. Und wenn man hieß immer, okay, der pokert jetzt, der Dalton. Dann war immer noch, ja, vielleicht macht Auckland doch noch mal eine Geld, dass sie Geld zusammenkriegen.
Ist das denn echtes Gepoker oder ist das so ein Gemache einfach, um so ein
Wahrscheinlich beides. Es ist ja so ein Business-Bereich. Also das Schwierige, also Dortmund konnte ja nicht sagen sofort, wir haben den Cup gewonnen und ja, jetzt gehen wir sofort weg, jetzt haben wir den, jetzt verdienen wir Geld, sondern da muss er dann auch vorsichtig mit seinen Landsleuten umgehen. Ne? Dass er nicht, ich glaube, er hat zwar kein Problem damit, irgendwie der Arsch zu sein, aber im Endeffekt muss er das, kriegt er das schon irgendwie gebacken, dass dann auch irgendwo, trifft er den Ton, dass er da noch gut bei rauskommt. Das hat es, und wenn er dann erfolgreich ist, ohne Frage, wenn er jetzt verloren hätte, wer weiß, was dann die Heimmedien da darüber gesagt haben, aber die gehen da ganz okay mit ihm um und ja, jetzt muss man, glaube ich, das ist schon ja, was jetzt da hinter den Kulissen passiert, schwierig, aber da vermutlich die Briten Challenge of Record werden und dass wir das gleiche Setup wieder sind, ist es ja auch gewohnt, die Player wissen ungefähr, wie der andere tickt und kennen auch die Umstände und wer will was, und dann erwartet man nicht jetzt irgendwie was, wo man sich gegen absichern muss. Das war ja damals bei Bertarelli und Allison, beziehungsweise die ganzen Herausforderer dachten ja, okay, jetzt will Bertarelli, will sich da sein eigenes Ding basteln. 2007 war letztes Jahr, weil er dann eine ganz eigene Regel nochmal, die haben ihm einfach nicht geglaubt, dass es ihm um den Cup geht, sondern nur, dass er da sein das alles macht, um den nochmal selbst zu gewinnen, und dann haben sie ihm dann einen Finger gezeigt und Allison hat es dann im Grunde nachher ausgenutzt und hat dann den großen, das Ding vor Gericht dann irgendwie gezogen. Und ja, also das ist ja meine Frage, wem glaubt man oder nicht, und das ist, naja, und das ist jetzt hier, glaube ich, recht freundschaftlich und alle haben sich nochmal gegenseitig gelobt und ja, fand ich schon ganz, ganz nette Atmosphäre. Und selbst die Briten, die eigentlich auch sagen können, hey, da hatten wir Pech gehabt und da war der doofe Winddreher, das hat man von denen nicht gehört. Ja, es war einfach, fehlte ein bisschen.
Ja, das, ich meine, generell wird es wahrscheinlich Sinn machen, das zeitnah mit dem gleichen Boot zu fahren. Also ähnlich, natürlich ein bisschen modifizieren werden sie immer. Weil, ich meine, weißt du, wenn die jetzt so, keine Ahnung, Orient Express, dann gehst du jetzt nach, weiß nicht, nach Katar. Was machst du damit so einem Boot? Ich meine, weißt du, was willst du mit so einer Karre machen, wenn du die hast? Ja, stellst du bei Boot 24 rein, womit ich dann auch schon unseren Partner von der Vendée genannt habe. BOAT24.com, ne? Nee, ernsthaft, was machst du denn damit? Also mit so einer Karre?
Also das gleiche Thema war ja eigentlich auch noch im letzten Cup. Die Briten haben ihren Kappa ACF, die ja immerhin, im Halbfinale von Louis Vuitton, die sind ja gegen Luna Rossa, gar nicht, die waren im Finale, ja, haben gegen Luna Rossa den Louis Vuitton Cup verloren. Das Ding haben sie sofort ins Museum gestellt. Steht irgendwo, die haben es ja gar nicht benutzt. Also der große Vorteil war ja, dass sie sich so ein Testboot gebaut haben. Die Amerikaner zum Beispiel, die haben ihr altes Boot nochmal aufgemöbelt, den neuen Regeln entsprechend gemacht, also American Magic, und haben es als Testboot nochmal genutzt. Ihr durftet es so ein bisschen fahren. Die Alinghi, die ja neu waren, die haben ja das Testboot von, nee, Quatsch, den Cup auf der Neuseeländer gekauft und damit ja hier rumgefahren. Naja, alle anderen haben ja irgendwie neu gebaut. Also, und das Ding, was sie zuerst gefahren hat, steht ja hier aufgebahrt, hätte ich fast gesagt, vor der Alinghi-Basis. Das ist der einzige Kappa, den du hier irgendwie sehen kannst. Und sieht echt ein bisschen trostlos aus, weil sie da alles irgendwie abgebaut haben, nur die Folze so schräg in den Himmel da ragen. Ja, das ist Schrott, ne?
Wahnsinn, also was für eine gigantische Geldverbrennung, ne?
Ja, definitiv. Wobei das Geld ist ja, weißt ja auch, ich meine, wenn Geld sie jetzt sagen, über 200 Millionen oder was auch immer das so kostet, das ist ja auch weniger, dass es nur in diesem Bootsbau steckt, sondern diese ganzen Menschen, die damit drumherum zu tun haben. Ne? Also das ist ja, sind die klügsten Köpfe der Welt, die Design Office, was habe ich denn gehört, Ineos hatte, glaube ich, 125 Leute, die da arbeiten, allein nur in dieser Designabteilung. Ja, übrigens ist unser Martin Fischer, ne, von dem wir mal, naja, der klügste Kopf der Segelbranche ist, sagen wir ja immer, der war ja eigentlich Chefdesigner vom britischen Team. Das war immer so ganz komisch, weil er gar nicht so richtig vorgestellt wurde. Der war ja als, ich habe hier hieß es mal, oh, er ist da, er ist nicht da. Aber der ist wohl inzwischen, zwischenzeitlich ist, war er da nicht mehr Chefdesigner.
Er hat zwar gefallen oder
was? Ja, was auch immer. Also er ist jedenfalls da ein bisschen aus der ersten Reihe nach hinten gerückt. Ich weiß, er soll inzwischen bei VPLP arbeiten. Das ist ja der Designer von Boris Herrmanns Boot, genau. Auch. Und das ist ja, die sind ja auch ganz doll verstrickt in diesen ganzen Frachter auf Segeln und Foils und dieses ganze Öko-Thema, was ja auch, er ist ja einfach ein total cooler Typ und ist einer der Vorreiter dieser ganzen Szene. Und wenn der Ineos jetzt schnell ist, dann hat er die ganze Typen da, auch diese ganzen Nerds da zusammengefügt halt, um auch einfach diesen menschlichen Aspekt verbunden mit dieser extremen Fachkenntnis, das musst du erstmal hinbekommen, glaube ich, diese Formel-1-Menschen da, die dann mit den Segelnerds zusammenzubassen. Also das war, glaube ich, da, um so einen roten Faden, so eine Struktur zu reinzukriegen, war ein großes Thema und eine große Aufgabe. Ah ja, aber zum Schluss waren dann eben wohl andere da federführend und das erklärt wohl auch, warum er hier nicht so richtig aufgetreten ist, was wahrscheinlich aber seine Rolle da nicht mindert in diesem Bereich.
So, nochmal abschließend, was würdest du sagen? America's Cup, das war der 37., ne? Genau. War das ein Erfolg oder war das kein Erfolg oder mittendrin oder wird der in die Geschichte eingehen oder wie würdest du den abschließend bewerten?
Ich glaube, die große Frage ist immer, haben wir auch schon drüber gesprochen, wie ist denn der Erfolg eigentlich zu bewerten in diesem Umfeld, ne? Also es ist jetzt hier nicht so ein, hier gab es ja auch Proteste von einigen Einheimischen und die haben sich komischerweise gegen Massentourismus gewehrt, also wie Mallorca ja auch, kann man ja alles verstehen, dass sie ja auch nicht überschwemmt werden wollen, aber America's Cup bringt keine Massentouristen. Also ist hier fast so ein bisschen, fand ich, untergegangen, wenn bei den vielen Attraktionen, die Barcelona so zu bieten hat. Aber das fand ich eigentlich ganz angenehm. Am Anfang dachte ich, mein Gott, ist alles ein bisschen verstreut hier, kriegst du gar nicht so richtig mit. Und man dachte, oh, vielleicht ist doch wieder wie in Valencia, wo das so eine richtig mit Boxengasse und toll, und haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Das aber im Nachhinein fand ich fast ganz angenehm. Und jetzt diese Race Villages oder auch in den Zonen, wo dann geguckt wurde, das war ja auch echt sehr stimmungsvoll. Und gerade als die Neuseeländer dann ankamen, dann wurde das alles nochmal so ein bisschen überflutet von den neuseeländischen Trikots und die waren mit guter Stimmung dabei. Es sind ja auch keine Fußball-Hooligans, die irgendwie Krawall machen, sondern alles irgendwie nette Menschen und die sich auch mit den Briten verbrüdern. Das war wirklich eine wunderschöne Atmosphäre. Ob das jetzt sportlich was, fand ich, ja, war ein bisschen schade. Ich hätte mir gestern gewünscht, wie auch immer, war da relativ offen, wäre eigentlich gewinnt, wobei so ein Tick war ich jetzt auch wegen der History, fand ich jetzt, wäre cool, wenn die Briten vielleicht was gerissen hätten. Das war jetzt ein bisschen schade, dass dann nicht nach den zwei Siegen, da dachte man, okay, da kommt jetzt doch nochmal dieses Comeback und was auch immer, ist jetzt nicht passiert. Ich fand es spannend, viel spannender, als ich es vorher gedacht hätte. Und gerade diese Vorstarts, ich habe mich nachher immer mehr da reingesteigert. Wie gesagt, das ist auch meine kleine,
merkt man ein bisschen,
Historie. Ja, ich habe mir da immer was rausgesucht, um zu sehen, weil mich aber auch jeder gefragt hat, genau wie du ja auch, sag mal, was ist denn da passiert? Und ich sage, ich sehe da nicht, dass da einer jetzt ohne Probleme vorwegfährt. Dann sehe ich ja auch immer, Börling hier und der hat am Anfang ja auch noch irgendwie rumgestammelt, ja, nee und tolles Team und keine Ahnung und der war jetzt gestern sehr gelöst, aber der stand vorher schon krass unter Druck und dann war, sah man so ein Auto-Rich. Also ich fand das geil, dass es dann die Segler wirklich entschieden haben, ne? Und dass man auch sehen konnte, auch bei einem Ainsel, so also kam wieder so diese schiefe Schulter und dann stand er da und musste, na scheiße, das muss ich erklären. Aber es halt, hat es halt immer erklärt und dann hat sein Kollege Fletcher, den haben sie eher dann gestickt, wenn man gewonnen hat oder so. Das war alles ein bisschen einfach zu erklären. Für den war das ja auch ein bisschen neu von den Medien. Also das, ich fand aber, diese Segler haben was entschieden. Eben nicht, wo man dachte, oh Gott, das ist jetzt Autopilot und alles automatisiert. Also es ging um schöne, klassische, naja, auch nachher, wir reden jetzt über Winddreher. Das hätte vorher nie jemand irgendwie erwartet, dass das so der Fall sein wird, sondern dachte, einer ist schneller und dann ist es wirklich langweilig. Also Matchrace ist einfach, kann sehr langweilig sein, also sage ich selbst als einer, der das lange, lange gemacht hat. Aber da steckt er jetzt mehr drin, als ich erwartet hatte oder befürchtet hatte. Und insofern würde ich schon sagen, dass das spannend war, auch diese Boote zu sehen. Aber klar, im Endeffekt müssen immer dran schrauben, dass man da irgendjemanden mit hinterm Ofen hervorlocken kann. Und ich weiß, ich glaube, deutsche Medien sind da ganz wenig drauf eingestiegen und da hätte schon mal irgendwas Spektakuläres passieren müssen. Dann hättest du wahrscheinlich irgendeinen Crash haben müssen. Und dann, das ist schwer zu verkaufen, dieses Thema. Naja, dann muss man mal ein bisschen.
Also, solange kein Deutscher mitfährt oder so, ist es für die.
Ja, ich glaube, und wie du jetzt auch sagst, das Gefühl ist, du schaltest ein, dann nicht einer, wenn es da keine größeren Überholmanöver gibt mehr während des Rennens, und das muss man sagen, ist ja seltenst passiert, nach dem Lufttonne war es, oder nach dem Lufttor war es entschieden. Wie es aber, was jetzt eigentlich nicht ein Problem des Mercos Cups ist, sondern es ist ein Problem des Formats. Ich würde mir mal wünschen, klar, dann wären wir aber wieder beim CellGP, wenn die wirklich mit Fleet Races fahren. Aber das wirst du nicht hinkriegen, dann machst du diese Historie kaputt vom Mercos Cup. Das ist die Krux so ein bisschen. Aber diese Kritik, die es dann am Cup gibt, die ist eigentlich an dem Format Matchrace oft eher festzumachen. Und dafür war es dann spannender, als man es erwarten konnte.
Man muss ja auch sagen, dass diese Abstände so groß sind, hat ja auch mit den Geschwindigkeiten zu tun. Also
ja,
es war ja in der Vergangenheit nicht auch, dass ständig, haben wir schon darüber gesprochen, die Positionen gewechselt sind. Nur sind die dann halt, weißt du, beide mit, weiß nicht, 120 Metern Abstand, mit, weiß nicht, 8 Knoten ins Ziel gebümmelt. Weißt du, und heute ist natürlich, verändert sich natürlich, weil eine Wende, die nicht so gut ist, hat der andere gleich 500 Meter gut gemacht, ne?
Das macht natürlich genau, da einer kriegt eine Böe und dann fährst du ja nicht nur 5 Knoten schneller, sondern also gerade auf dem Vorwindkurs, sondern fährst auch 10 Grad tiefer, ne? Das ist ein Riesenunterschied.
Ja, ja, klar.
Ne? Also das macht man sich manchmal nicht so richtig. Klar, wenn du sonst bei 6 Knoten rumdümpelst, die Matchrace-Boote teilweise, oder dann, klar, die Kapper sind dann auch bei 10 Knoten, ist dann auch nichts im Vergleich zu 50 Knoten. Also das sah dann immer viel näher aus, möglicherweise, früher. Aber es waren dann Welten und die Abstände am Ziel, im Ziel zählen ja dann. Das sind ja dann die Sekundengeschichten. Und da gab es schon ein paar spannende Rennen. Aber man muss schon sagen, wenn da mehr überholt würde, das ist ja wie bei der Formel 1 ja im Grunde auch. Ich finde es totenlangweilig, kann ich immer sagen, wenn du, weiß ich nicht, Monaco rumfährst und keiner fährt irgendwie, kann vorbeifahren. Dann ist es halt irgendwie doof. Es muss eine sportliche Spannung sein. Aber diese sportliche Spannung war eben in diesem Finale, das fand ich gut. Es war auch in dem Luna Rossa Louis Vuitton Cup Finale gegen, und die war auch bei Luna Rossa, Luna Rossa ist ja gegen American Magic gefahren. Also waren schon Duelle dabei, wo man sagt, wow, man weiß nicht, wie es ausgeht, und das macht es ja im Grunde
auch.
Ja,
die Phase fand ich auch am besten eigentlich. Das war schon Louis Vuitton Cup, das war schon irgendwie. Diese, wie hießen sie, Round Robins und sowas, das ist schon, das war schon spannend, jetzt zum Schluss nicht mehr, aber gut, das ist halt, das hast du halt manchmal, beim Fußball ist es auch, dann gewinnt halt eine Mannschaft 5-0, weil sie einen guten Tag haben und dann war es halt nicht spannend, ist halt so.
Man muss auch sagen, dieses America's Cup Segeln, das ist schon so weit von der Basis entfernt, weiter geht's halt nicht. Das ist natürlich, wenn wir über Boris sprechen, das ist natürlich bei einer Wohnung, die Boote, die knallen wenigstens noch in Wellen rein, das kann man sich mehr vorstellen, die fahren über eine längere Strecke.
Ja, ich will das beide nicht segeln, aber klar, ist näher dran. Aber ich habe noch eine Frage zum America's Cup. Das frage ich mich immer so. So ein Ainsley, sagst du, der wird wahrscheinlich weitermachen, wenn er, weiß ja nicht, ob er das entscheidet oder jemand anders.
Ja, witzig. Und witzig, wo du das gerade sagst, weil ich habe genau, das war meine letzte Frage gestern auch in der Mixzone, und ich dachte, weil ich, dann habe ich noch gesagt, ey, hier Jimmy Spittel und Francesco, hier Bruni haben mir noch erzählt, ja, sie sind zu alt für den Ding. Spittel ist ja offiziell zurückgetreten als Steuermann, als Athlete und Francesco, da hatte ich eher vorher gesagt, mir, das ist sein letzter Cup. Und dann sage ich, ey, was ist denn mit dir? Ich meine, du bist ja noch älter. Und da sagt er so ein bisschen, ja, stimmt. Und da kommen ja auch neue hinterher. Und bei dem Italiener besonders, da kommen ja ganz viele ganz tolle Leute hinterher, junge, die auch den Houston America's Cup gewonnen haben. Und die Briten sagen, ja, sagt er, ja, wir haben natürlich auch super Leute von hinten her. Und er sagt, ja, aber er hat es ein bisschen offen gelassen. Ne? Also okay. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er da nochmal irgendwie am Steuer steht.
Na, ich wollte eigentlich was anderes hinaus.
Ja, okay.
Jetzt, was macht denn Ben Ainsley jetzt, gesetzt den Fall, er würde jetzt das nächste Rennen wieder so in der Position fahren wie jetzt, also würdest du weitermachen. Was macht denn so einer dann nächste Woche beruflich? Weißt du, was ich meine? Kann der davon leben jetzt irgendwie die ganze Zeit? Ach, oder was macht der nächste
Mittwoch? Der ist Millionär. Der Mensch der muss nicht mehr arbeiten. Nee, der ist so lange schon im Cup-Geschäft unterwegs, hat tolle. Auch bei Oracle damals, okay, da war er jetzt nicht in der ersten Reihe, aber hat er dieses Comeback gemacht. Er war ja immerhin bei denen beschäftigt, war ja auch für Team
Sie verdienen so viel, meinst
du? Naja, damals sicherlich jetzt nicht so, aber der macht das ja, guck mal, wie lange macht denn der das? 10, 20? Wenn du dann ein paar Jahrzehnte im Geschäft bist, dann sammelt sich da schon was an. Und zuletzt ist er ja der Oberchef von einem Unternehmen.
Ja, okay.
Und sind da 150 Leute, das ist sein Team. Und die Herr Radcliffe bezahlt das natürlich, aber der bezahlt ihn natürlich auch entsprechend. Also ich kenne da nicht die genauen Summen, aber um die muss man sich keine Sorgen machen. Und ich weiß so damals, dass so ein Russell Coutts, der auch Steuermann war beim Team New Zealand, aber nachher eigentlich, der galt immer als bestverdienter Sportler aller Zeiten in Neuseeland, aber der ist natürlich dann immer kein Sportler mehr gewesen, sondern eher Teamchef, Teammanager bei Alinghi und also hat auch diese Doppelrolle, das ist ja quasi, Ainsley ist jetzt das Gegenstück, also eigentlich sagt man ja auch, bist dann CEO und steuerst noch, das geht eigentlich gar nicht, also ganz viele sind daran gescheitert. Aber nee, finanziell muss man sich um den keine Sorgen machen. Also der ist doch schon in einer ganz oberen Schublade dann drin.
Und das betrifft so einen Burling zum Beispiel auch auf der anderen Seite.
Würde ich auch sagen. Ich habe jetzt gesehen, der hat, glaube ich, sein 20. America's Cup Rennen gewonnen, hat damit, ich glaube, das ist, glaube ich, der Rekord überhaupt. Spittel hätte irgendwie 17, den kann ich. Der muss gestern schon das 21. Rennen gewesen sein. Also der sieht man auch, wie lange der schon dabei ist. Hat 3 America's Cups gewonnen. Klar, wir hätten in Neuseeland nicht so viel bezahlt. Ist auch deren Geheimrezept. Wobei, so geheim ist es ja gar nicht, aber.
Ja gut, mit Erdnüssen werden die nicht bezahlt, wird's
hier. Nee, genau, der kriegt schon auch Kohle, aber die müssen da nicht so viel bezahlen, wie jetzt hier jemand, wenn er nicht weggekauft wird. Aber der, ja, das ist eben, man kann sagen, was man will, aber das meiste Geld wird halt im America's Cup an Segler bezahlt. Deshalb hin oder her, Monte Globe oder was ist die wichtigste Regatta der Welt. Also das meiste Geld wird auf jeden Fall da bezahlt. Und jeder, der das geschafft hat in diese Liga, der muss sich da keinen großen Kopf mehr machen. Ne?
Werbung. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Sekomar für die Unterstützung dieses Podcasts. Die Rettungswesten von Sekomar kennt ihr ja sicherlich alle. Ich war selbst mal in der Produktion zu Besuch und wenn man das gesehen hat, weiß man, warum die Produkte von Sekomar einen so guten Ruf haben und über einen solch hohen Qualitätsstandard verfügen. Allein zu sehen, welche Maschinen dort in der Produktion stehen, um die Westen herzustellen, zu warten, zu testen oder um zum Beispiel CO2-Patronen zu wiegen und zu kontrollieren, ist beeindruckend. Übrigens, denkt an die regelmäßige Wartung eurer Rettungswesten. Auf der Website von Sekomar, www.sekomar.com, könnt ihr nachsehen, wo es Wartungsstationen und Partner gibt. Außerdem findet ihr dort genau die Weste, die zu euch passt. Also, danke an Sekomar, besucht mal die Website, wir verlinken das hier auch nochmal in den Shownotes. Weiter geht's und Werbung Ende.
Wir wollten heute, haben wir gesagt, Hälfte über America's Cup sprechen, Hälfte über Vonnegut Globe Vorausschau. Das Konzept ist übrigens den Bach untergegangen. Wir sind jetzt schon über einer Stunde, ja.
Ach, scheiße.
Also, ich finde das total gut, mal so aus dem Inner Circle auch zu hören. Vondi, wollen wir die erzählen, schließen wir ab. Nein, mal, ja. Christoph, schließen wir ab, bis zum nächsten Mal. Wir können
noch eine Stunde.
Ja, du könntest wahrscheinlich noch eine Stunde erzählen.
Ja, reicht jetzt auch, würde ich sagen.
Ich kann auch kurz rausgehen und dann komm ich nachher wieder, dann redest du einfach weiter. Vondiglobe geht jetzt fließend über in die heiße Phase. Ne? Wir haben diese Woche ja Segelreporter mit voller Mannstärke die PK von Boris mitbekommen. Ja, du fährst dann von Barcelona gleich nach Le Sable oder fährst du hin Lorient oder?
Genau, Le Sable steht an. Mache ich jetzt erstmal, kommt meine Frau noch hierher geflogen. Wir versuchen noch ein bisschen so Urlaub zu machen, eine Woche in Barcelona, was ich alles bisher noch nicht so gesehen habe. Muss ein bisschen gucken, wie das mit der Seite auch klappt und wie wir das zusammen wuppen hier, dass ich ein bisschen die Füße hochlegen kann irgendwie. Das war jetzt doch alles mega anstrengend.
Also, ja, das glaube ich. Sagen, im Nachhinein.
Abgesehen davon, dass ich hier total verwundet natürlich sitze und das Blut mir auf die Tastatur tropft von meinem Sturz. Ein bisschen hüsteln tue ich auch. Da merkt man jetzt schon langsam, einige sind hier mehr am Rumkräuchen. Hier auch mit den Neuseeländern, die ja immer mit durch ihre durch den Zeitunterschied sitzen die ja auch immer ganz spät oder anders jedenfalls und haben dann auch den Wettbewerber, also direkt neben sich sitzen, das ist ja New Zealand Herald und Stuff, dieses Medienunternehmen, die auch Rights Holder in Neuseeland sind, also die treffe ich ständig hier im Office eigentlich auch. Man sagte heute auch hier, wenn der Todd sagt, boah, jetzt ist echt gut langsam, heute letzter Tag. Und deshalb versuche ich das ein bisschen, den Übergang so ein bisschen smooth zu gestalten. Dann tuckel ich genau Richtung Frankreich runter und da werden wir ja dann ja 4 Tage vor dem Start wohl eintreffen und ein bisschen von da aus berichten. Und naja, und dann nach dem 10. geht es dann zurück Richtung Hamburg. Zwischendurch muss ich nochmal irgendwie gucken, dass ich meinen Contender nicht vergesse, der noch am Koma See steht. Den muss ich irgendwie aufpicken mit meinem Bus und den habe ich beim Club da gelassen.
Ja, der ist auch. Vielleicht auch ins Museum mal stellen, sowieso.
Ja, genau.
Den aber hat
da schon jemand voll dran gebastelt.
Wie war dein Eindruck so von Boris? Also, es war jetzt ja nicht die großen Erkenntnisse, muss man sagen, aber so generell, wie hat er auf dich gewirkt?
Ich muss sagen, ich war ein bisschen unkonzentriert, weil parallel das war irgendein America's Cup Rennen gerade lief, glaube ich um 14.10 Uhr.
Ja, das war ein bisschen unglücklich wahrscheinlich.
Genau, ne? Aber die haben es, glaube ich, versucht, es hinzudrehen, wie auch immer. Insofern habe ich ihn dann direkt war mal gefragt, ob ihn das überhaupt interessiert da. Und natürlich interessiert das einen, aber er wird ja jetzt nicht jeden Tag irgendwie gucken oder was beim Cup passiert, auch wenn da natürlich einige Leute, also diese das Können oder die Profis, die sich in diesen verschiedenen Welten bewegen, das überlappt sich immer mehr. Ne? Also wir haben da auch viel gesprochen mit Xabi Fernandes, der zwar auch mal 49er Medaillengewinner war mit Martinez, aber eben auch schon Volvo Ocean Race als geskippert hat, diese Mapfre-Herausforderung und ich glaube zweimal und einmal mit Martinez selbst auch. Und dann haben sie irgendwie das Barcelona World Race gesegelt mit den Imokas damals und auch, glaube ich, Zweiter geworden auf Anhieb. Dann hast du einen Grant Dalton, der ja schon Whitbread gewonnen hat, mehrfach. Also es ist nicht so, dass es jetzt eine komplett andere Welt ist, sondern die Leute und auch die Foils, klar sehen die komplett anders aus bei den AC 75, aber das beim Imoca hast du eben auch Foils und das Know-how, über diese Hydrodynamik, das sind schon die gleichen Brains, die da auch mit dran arbeiten. Wie gesagt, auch Martin Fischer oder so, das ist alles, diese Welten sind noch mehr zusammengerückt. Deshalb denke ich schon, dass Boris als Segelprofi natürlich da auch nach Barcelona geguckt hat. Aber naja, das ist natürlich jetzt nicht das Hauptspielfeld und da geht's. Oh, ich hatte aber einen ganz guten Eindruck, ne? Der ist ja locker irgendwie dabei und kann er nicht mehr viel rein interpretieren, aber ich finde, er macht das ja immer ganz, ganz geschickt, dass er auch um bewusst von sich selbst so ein bisschen Druck rumzunehmen. Ich sage, fährt ja auch für diese Umweltgeschichte damit. Und das, ich habe erst gedacht, es ist immer, als ob man sowas vorweg schiebt. So, und falls es nicht klappt, also am Anfang sah es manchmal so ein bisschen aus, aber inzwischen hat er gesagt, okay, ich sagte, wenn ich jetzt hier, also die Idee ist ja, glaube ich, auch wenn es alles nicht so gut läuft oder so, dann mache ich immer noch mal was für die Welt. Und das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Ansatz.
Ja, und ich fand generell, gibt natürlich immer die Frage, ja, was erwartest du, Platzierung? Und dass er gesagt hat, naja, also diese Regatta zu beenden, ist schon mal ein Erfolg. Das verlieren, glaube ich, viele immer aus den Augen. Das ist ja auch so. Also es ist ja, auch wenn du 12. wirst oder 15., ist es ja trotzdem eine total krasse Nummer, was die da machen. Und es ist ja nicht selbstverständlich bei dieser Hightech und dann noch in Anführungsstrichen Leichtbau, dass du da diese ganzen Stürme und Bedingungen und sowas, dass du die alles einfach so mal überstehst, dass das normal ist. Ich glaube, das ist ganz gut, dass dann erstmal wieder bewusst wird, weil man sagt ja, weißt du, man selbst ist ja auch so, ja, was kann er denn schaffen, Podium oder so, kann er sogar gewinnen oder sowas. Ja, in erster Linie muss er erstmal durchkommen. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Und ich fand auch diese Frage, die kam natürlich irgendwie von irgendjemand mit dem Fischkutter. Das mit Scheitern in Verbindung zu setzen, fand ich so ein bisschen, boah, ich weiß nicht, ob man das Scheitern nennen soll, also so eine Kollision, ich finde das alles andere als Scheitern eigentlich, oder?
Definitiv. War das die Frage? Das habe ich gar nicht so mitgekriegt.
Na, es war, was getan wird, damit, war ja letztes Mal, wer gescheitert wegen dem Fischkutter, um das zu verhindern.
Ach so.
Und da denke ich so, ey, der ist ins Ziel gekommen, der ist nicht gescheitert. Also
nein, definitiv überhaupt nicht.
Als Fünfter also, auch noch übrigens. Ne?
Nein, definitiv. Und das war im Nachhinein. Wobei, es wird dann auch im Nachhinein, das ärgert mich auch, da wird dann dargestellt, ja, Boris Herrmann, der wegen eines Fischkutterunfalls den Sieg verpasst hat, ne?
Also furchtbar.
So,
es ist furchtbar.
So war es natürlich jetzt auch wieder nicht.
Nein.
Er war gut dabei und war wirklich weit über dem, was man erwarten konnte oder was er wahrscheinlich auch erwartet hatte. Hat er das Rennen da irgendwie abgeliefert. Aber mir fällt gerade noch, wo du sagst, genau, Fischkutter ist das eine, was da alles passieren kann, wenn du noch diese Bilder dich dran erinnerst, wie hier Thomas Rouillon, der ist ja auch der Top-Favorit, wie der auf seinem Foil saß und die Hälfte da abgesägt hat, sich dabei gefilmt hat.
Ja.
Kann sich noch erinnern? Der hat doch gegen irgendwas gegengeknallt, dann war das eine Foil kaputt, konnte er nichts mehr damit machen, dann hat er so auf Backboard, hat er sich so einen weißen, so ein Sperma-Anzug irgendwie angezogen, so mit, damit er irgendwie da nicht von den ganzen Spänen da irgendwie getroffen wird, so sah das jedenfalls aus. So habe ich es gerade in Erinnerung, weiß ich gar nicht, ob das Quatsch ist. Jedenfalls ist er dann da mit der Stichsäge oder mit so einer, wo er dieses Foil absägt und völlig krank. Und dann fährt er natürlich, obwohl er eigentlich da auch vorne liegt, auf dem einen Bug kann er nicht foilen, auf dem anderen kann er. Und dann wird er halt, statt da irgendwie Top 3 zu fahren, weiß ich nicht, ist er Siebter geworden und sowas. Also was da alles passiert.
Ja, dann im Esco-Fiel bricht mal gerade ein Boot in der Mitte durch, ne?
Ja, in der Mitte. Und ja, das genau. Ich sehe es ja nachher, ich habe immer diese Zeichnung im Kopf, wo das in der Mitte so auseinandergeht. Da gab es ja einer, der das mal so ein bisschen versucht, visuell festzuhalten. Oder Frau Davies, die haben sich doch in Kapstadt sind nachher doch ganz viele angetrieben.
Stimmt, ja.
Oder Alex Thompson natürlich, ne, der ja da eigentlich durchaus mit dabei war, aber nachher fallen ihm die Shots da irgendwie auseinander. Also das sind ja alles Sachen, gebe ich dir völlig recht, dieses Durchkommen ist viel. Aber ich, andererseits mag ich es aber auch nicht, wenn das immer so ein bisschen, das ist so ein bisschen...
Dabei sein ist alles.
Ja, genau. Also das Motto, ja klar müssen wir erstmal durchkommen, verstehe ich, aber das willst du natürlich auch als Fan irgendwie jetzt nicht so richtig hören. Ja, weiß jeder, man will es schon wissen, wo komme ich denn jetzt an, aber ich verstehe das auch als Sportler oder gerade auch als Segler. Das ist ja nicht jetzt nur bei einer Um-die-Welt-Regatta, das ist auch bei jetzt beim America's Cup oder wenn wir irgendwie Dorf-, Wald- und Wiesenregatta irgendwo segeln, dann weißt du auch nicht, ja, ich gewinne jetzt das Rennen, dann kann halt dieser Winddreher kommen oder der Sturm oder das ist ja, das verbindet ja schon diese Sportart, dass da nicht Sachen so vorhersehbar sind, wie jetzt vielleicht beim 1500 Meter Lauf oder wo du deine Bestzeiten hast und die dann abrufst oder eben nicht halt, ne? Aber das macht es ja im Grunde auch aus, was sie ja alles machen können und auch das ist gleich im Vorfeld eben so viel wie mögliche Boxen ticken, wie es immer heißt, so schöne Häkchen machen an irgendwelchen To-Dos. Und da, das hat Boris ja auch klar gesagt, irgendwo hat es erstaunlich klar formuliert, ich habe es ja noch zweimal gelesen, er sagte, er wäre das beste, am besten vorbereitete, besten vorbereitete Team von allen, habe ich so verstanden. Das,
ja, habe ich auch so verstanden.
Ne, da hat er sich weit aus dem Fenster gelegt, aber ich glaube, es ist nicht weit entfernt von der Wahrheit, weil erstens war er ganz früh dran, hat viel Geld eingesammelt, hat gute Leute da um sich herum versammelt.
Ja, und der meinte, er ist mit dem Boot auch schon in Sazan auch schon gefahren und sowas und
ja,
ne, solche
ja,
Sachen,
das klar. Hat damit auch zu tun, genau. Ich habe es jetzt eher so auf diese ganzen finanzielle und Business-Bereich, aber klar, das sagt er auch, er war der Einzige.
Du denkst immer ans Geld und nicht ans Segeln, so ist es.
Er war, ist der Einzige, da habe ich auch erst gestutzt, der Einzige, der mit seinem Boot im Southern Ocean war, neben Paul Meilhardt, weil die ja beide die Ocean Race gefahren haben, da fiel mir ein, die 11th Hour ist auch da auch durchgefahren. Aber ja, klar, aber Sebastian Simon, der ja jetzt quasi die alte 11th Hour segelt, der war ja auch bei Ocean Race dabei, aber ja eben bei Guyot, der ist ja nicht auf 11th Hour gefahren. Na, wie auch immer, das Boot ist ja auch da durchgefahren, hat sich da bewiesen und auch Holzim, PRB Holzim, die sind ja da auch durchgefahren, da fährt er jetzt nun seinen Ex-Navigator. Ne? Nico, aber er ist natürlich in anderer Kombination mitgefahren. Und da hat er ja schon recht. Also wenn du selbst, und das ist Boris ja auf Malizia, auf dem Schiff da durchgeballert bist, ist es schon was anderes, wenn du jetzt auf einem anderen Boot warst. Also das ist sicherlich...
Ja, und die Etappe unsogar gewonnen, ne?
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja eigentlich das Ding, dass es da Boot da einfach funktioniert hat halt. Ne? Das ist schon cool, auch wenn sie jetzt inzwischen andere Faults haben. Es ist ja eher nur ein Optimieren und noch ein Verbessern, ähnlich wie beim Cup, ja, so überall immer weitere Fortschritte. Also da glaube ich schon, dass er da echt, dass das ein gutes Gefühl ist. Und trotzdem wissen wir alle, naja, da ist irgendwie, da muss ja nur eine Spitze von irgendeinem Foil irgendwie abbrechen. Oder dann hast du schon eine ganz andere Performance, dann siehst du ganz doof aus. Aber das macht es ja im Grunde
auch. Was meinst du denn, wenn so Boris heute Abend ins Bettchen geht und hier, wie heißt der Geldgeber, ist das dieser Mondagasse, ne?
Ach so, hier sein Kasiragi, oder?
Kasiragi und hier Prinz Albert, der hängt ja auch mit drin in der Nummer.
Ja, und sowas, ja, der ne? war übrigens, glaube ich, gestern hier bei der Preisverteilung.
Ah, okay. Nein, wenn die drei gehen und einmal ins Bettchen, was denkst du denn, dann kommt so eine kleine Traumblase hoch. Mit welcher Platzierung würden die denn sagen, beim Einschlafen so, ach, das fände ich super? So insgeheim.
Also meinst du mindestens, weil man wie ohne Frage, für mich gehört Boris zu den Mitfavoriten inzwischen. Ne? Also da muss man gar nicht, dass er eine Chance hat, dieses Ding zu gewinnen, da müssen wir nicht drum herum reden. Ne?
Also wenn jetzt hier Kasiragi im Bettchen liegt und dann ploppt da so eine sechster Platz auf, dann dreht er sich um ganz wütend und steht auf, oder was? Ja, wahrscheinlich.
Nein, ne? du
nein, wütend ich nicht, aber jetzt, dann ist der unzufrieden.
Nein,
ja, klar.
Ich glaube, nein,
oder was
das ist was möglich ist, was ich gerade sage, aber du meinst es ja andersrum, also was wäre quasi ja
was Worst Case sich?
Für die, ne? Ja, das verstehe ich.
Oder Worst
ich.
Case, ja.
Ja, keine Ahnung, die sagen ja zweimal Top 10, aber ich glaube Top 10 wäre schon ein bisschen schade. Also
ja gut, ich meine, wenn jetzt
sagen wäre schon okay, glaube ich.
Wenn jetzt die ersten 10 innerhalb von 2 Stunden ankommen, finde ich es okay, kann man es kaufen. Aber
ja, wobei,
wenn die 4 Tage so später ankommt, dann ist es auch blöd, ne?
Ja, stimmt. Andererseits, wenn ihr dann die alle innerhalb von 2 Stunden ankommt und du bist dann 10. Das ist auch wieder nervig, dann kannst du auch
ja,
sagen,
klar.
Okay, dann,
ja, stimmt.
Nein, das ist ein Quatsch, aber ich glaube, nein, ein 6. Platz oder sowas, das würden die schon mitnehmen, ne? Also ist ja auch, also das ist eng, das Rennen ist ja so eng, es gibt, glaube ich, 4 Top-Favoriten, das ist Rouillon, Darlin, Richomme und wen habe ich jetzt noch?
Du zählst Hermann nicht mit.
Naja, als Top-Favoriten jetzt so, sag ich mal, nicht, sondern für die allgemeine Presse, also dann hier Charal gehört natürlich noch dazu, das sind die 4, die stehen schon so ein bisschen raus, auch von den Ergebnissen. Auch
ja gut, allgemeine Presse heißt die französische Presse.
Ja, so,
ja gut, das
sag mal, die Spezialisten, wenn man jetzt irgendwie was liest von ja, französische Presse, die versucht ja durchaus das aber auch objektiv zu sehen, dann die nennen natürlich, hast du recht, ungern einen Deutschen dazu. Ja. Ich würde den Boss inzwischen da natürlich schon mitnennen, aber die stechen schon so ein bisschen raus, auch mit den bisherigen Ergebnissen, auch mit ihren starken Teams dahinter. Aber dann, also ich würde sagen, ich würde Boris auf Augenhöhe sehen, weil er da zumindest mit diesen beiden Atlantik-zweiten Plätzen da irgendwie abgeliefert hat. Aber wissen auch, dass er manchmal da irgendwelche Schwächen hat, ob die jetzt performancebedingt sind oder auch seglerisch, keine Ahnung, ob das zum Tragen kommt. Man weiß das immer. Das ist so. Aber so auf dem Papier würde ich das schon, dass er da direkt bei ist, und insofern wäre dann das andere, guck mal, dann wärst du aber schon, dann sind schon mal vier vorne, die richtig stark sind, dann bist du schon bei fünf, dann bist du bei sechs, und da sind ja noch so viele andere.
Ja gut, einer gute. Von den Vieren wird ein Problem haben, der wird mal was kaputt gehen und
ja,
so.
Also ja,
das hast du noch drei und den zweiten kannst du überholen. Ja. Also wenn ich jetzt heute Abend ins Mädchen gehe, würde ich sagen, auch super wäre, wenn ich, also ich wer weiß gar nicht, dass er gewinnt, aber ja. Wir machen eh noch ein Tippspiel vorher.
Schon wieder? Scheiße,
verbindlicher. Also ich finde, also Podium wäre natürlich der Hammer.
Ja, definitiv. Das wäre der Hammer. Ja.
Und meinst du nicht, dass Boris auch abends da liegt und sagt so, ach, Podium wäre der Hammer?
Ja, wahrscheinlich. Aber ich schätze ihn so an, der überlegt, ja, guck mal, wo bringe ich meine Ozeanboje ins Wasser? Und also dieses, ich kann mir das gut. Nein, nicht, das soll jetzt nicht abfällig klingen.
Nein, das klingt überhaupt nicht, gar nicht.
Ich glaube, als Sportler, und das kenne ich von mir im Grunde auch, man will schon sagen, ey, guck mal, wo ich jetzt hier, oder man versucht sich so eine Argumentation aufzubauen, ich habe jetzt eigentlich nichts mehr zu verlieren. Und hat er auch nicht, weil er hat jetzt bewiesen, dass dieses Boot funktioniert, wo ihn alle gesagt haben, hat er einen Vogel, fährt er jetzt mit so einem Bus mit Stehhöhe da durch die Gegend, und das klappt ja nie. Dann hat im Grunde dieses Ocean Race schon gezeigt, auch mit diesem Etappensieg, dass das geht. Dann hat er nochmal, das hätte ja niemand erwartet, diese zwei zweiten Plätze da bei einem der wichtigsten Vorbereitungsregatten, ja, über den Atlantik. Ja. Das heißt, der hat schon alles abgeliefert. Wenn der kann relativ entspannt sein, dann kann er sagen, okay, jetzt kann ich noch ein bisschen was Gutes für, kann auch die Welt retten mit meinem Erfolg so ein bisschen. Das ist ja auch irgendwie egal, als wenn du jetzt sagst, okay, ja, geht nur um den Platz und nicht Messer zwischen den Zähnen. Und das, glaube ich, das beherrscht er sehr gut. Und dann mal gucken, was dann noch passiert. Alles andere ist on top. Und ich glaube, das ist schon so ein psychologischer Zugang für so ein Rennen. Das ist, glaube ich, gut, dass er dann in den brutalen Momenten nicht da liegst und bist dann gerade irgendwie 13. oder und dann fängt an, dich irgendwie so der erste Nicht-Foiler zu überholen, weil du ja, gerade in der Flaute liegst. Das musst du erstmal hinken. Und wenn das gerade noch am Anfang passiert und die anderen sind vielleicht schon einen Tag weg oder so, dann musst du erst nochmal so ein Rennen wieder zusammenfahren. Oder wie diese Typen, das war ja auch Charal damals, der dann irgendwas kaputt hatte. Und dann muss er dann irgendwie wieder zurück und dann fährt er vorne ist das Spiel um den Sieg und er muss diesen Leuten da alle hinterherfahren, trotzdem noch um die Welt. Also wie kriegst du das denn zusammen? Also da gibt es ja schon so viele emotionalen Wirren und Wendungen. Das find ich ja, ist faszinierend ja auch auf der anderen Weise.
Wir sprechen uns das nächste Mal am 30. Oktober, haben wir festgelegt, ist das erste Vendée Globe Spezial mit unserer talentierten Nachwuchsseglerin Miku. Mit euch schon aus Frankreich, ne, du bist ja schon in Frankreich, ja, am 30. 10 Tage.
Ja, wird, glaube ich, also ich vielleicht, ja. Michael dann schon da ist. Wir sind ja im Grunde 4-5 Tage vorher da.
Ja, okay. Und ab da geht's dann los mit unserem Vendée Globe Spezial, präsentiert von, ich habe es ja schon verraten, Boat 24, BOAT 24. Und unsere normalen Podcasts kommen, aber unsere normalen zwei Wochen, die kommen dann auch. Aber wir machen dann schöne mehrfache Berichterstattung von der Vendée, ne? Genau. Freue ich mich sehr drauf. Ich glaube auch heiß. Also wenn ich mir das hätte vorstellen können, jeden Tag was zu machen von Americas Cup, hätte ich gesagt, nee, das finde ich langweilig jetzt.
Ja,
nein, da muss man langweilig. In der Bewertung muss man einfach sagen, ja, da ist der Americas Cup langweiliger.
Ja, definitiv. Und wir hoffen auch, dass das sehr lange spannend wird, sportlich, aber wir wissen ja auch, wir kennen ja auch die anderen Player da, die, wie gesagt, so spannend war es noch nie, so viele gute Leute gab es nicht, so viele Charaktere, die da alle irgendwie was zu bieten haben, also ich freue mich auch wahnsinnig darauf, auch mehr, es gab nie mehr Boote, 40 Teilnehmer.
Und ich verspreche dir und den Hörern eins, wenn Boris Ehrmann diese Wohnung gewinnen würde, bei der nächsten Pressekonferenz, auf der ist, würde ich mich wirklich trauen, diese Frage, die mir bei der PK jetzt in meinem Kopf schwirrt, um die Runde zu sprengen, ich stelle sie dann. Und zwar die Frage, es lag mir wirklich so auf der Zunge, also, ich würde es wahnsinnig gerne machen, aber ich traue es mir nicht. Die dümmste Frage der Zeit ist schon, und zwar so, Boris, sag mal, was benutzt du eigentlich für ein Anti-Fouling? Ich muss jetzt auch wieder streichen. Mir hat es so auf der Zunge gelegen, ich hätte es so toll gefunden, aber ich bin zu weich. Und wenn er, ich bin zu weich, Anti-Fouling. Und wenn er das aber mal, wenn er das gewinnt, mache ich das, verspreche ich.
Okay.
Also drückt alle die Daumen. Jetzt habe ich alle dazu gebracht, die Daumen zu drücken. Das Boris Herrmann.
Ich würde es auch gerne wissen, einfach. Ich will es auch einfach gerne wissen.
Hat er denn weich oder hart Anti-Fouling?
Nee, ich glaube, weil das ist, glaube ich, weich Anti-Fouling.
Ja, ich hab ja mal vor bei der Transac Jean Fabre, da war er nicht so gut, ne? Da habe ich einen Artikel gelesen, da hätte ich ihn eher auch als weich Anti-Fouling eingestuft. Da hieß es ja schon, er sei zu weich fürs Alleinsegeln. Nee, ich glaube, die haben.
Nein, aber, das war ja auch zu zweit, du Vogel.
Wie bei der Transat?
Ja, TGW ist immer zu zweit.
Was aber war ich denn glaub, das
du hast recht, Route rum meinst du?
Route rum, genau. Rum,
das war davor,
genau.
Du hast recht.
Genau, Route rum.
Genau.
Ja, da wurde mir schon die Einheitstauglichkeit abgesprochen.
Da konnte man quasi sehen, wie die Barnacles, weißt du, diese Seemuscheln an seinem neuen Boot irgendwie dranhängen, weil das falsche Anti-Fouling hatte.
Genau, und da hat er gesagt, ich werde jetzt härter. Und hat dann VC17 hart an die Fouling genommen.
Genau.
Unser nächster
Werbepartner, oder? Können wir dann auch nochmal eintüten danach.
Ja, stimmt. Müssen wir mal. Nee, ich frage mal Helge, was der eigentlich für ein Anti-Fouling empfiehlt für so einen. Ja. Die haben das ja auch.
Sehr cool.
Gut, Carsten. So viel Spaß in Barcelona.
Ja.
Übrigens, du hast einen Lidl in der Ecke, hast du gesagt, ne?
Ja.
Fahr heute noch hin, wenn die aufhaben. Ja, die haben spanische Wochen gerade bei mir. Ich habe gestern auch was gekauft. Cool. Kriegst du schöne spanische Sachen
in Barcelona, bei Lidl. Ja, schöne Würste oder was auch immer. Carrizo,
ja.
Wie sagst du das?
Chorizo.
Chorizo, ja. Ja, das werde ich machen.
Bis dann.
Jo, tschüss. Ciao, ciao.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.